Egal ob 20 oder 1000 PS, ob günstiges Alltagsauto oder sündhaft teurer Supersportwagen. In Achtung Fahrspaß fahren Jan und Luca sie fast alle. Was hat ihnen gefallen? Was hat sie genervt? Und ganz wichtig, hatten sie Spaß beim Fahren? Das alles und noch viel mehr hört ihr in
Achtung Fahrspaß Folge 13. Mein Name ist Jan Götze und wir haben hier gerade diskutiert, wer denn heute mal in diese Folge einsteigt. Ich habe das mal übernommen, ne Luca?
Ja, du wolltest ja unbedingt. Eigentlich wollte ich gerne, aber es ist bei jeder Folge so, ne? Wir kämpfen immer drum und am Ende gewinnt dann doch Jan.
Ich dränge mich einfach immer in den Vordergrund. Ja. Das ist mein Naturell.
So ist es halt. Was willst du machen, ne?
Dafür darfst du jetzt erstmal ein bisschen anteasen, um was für ein Auto es sich heute dreht.
Mhm. Wieder mal haben wir heute was Spezielles.
Ah ja.
Ja, so wie ich es eigentlich gefühlt jedes Mal sage, oder eine Premiere. Nee, aber heute haben wir tatsächlich eigentlich von der Basis her ein super normales Auto, aber wir würden ja nicht ein komplett normales Auto fahren, sondern es hat natürlich eine extreme Besonderheit.
Ja, es ist sehr skurril. Man könnte sagen, es ist ein Auto, das seiner Zeit voraus war.
Absolut.
Und um vielleicht noch ein bisschen spezifischer zu werden, es ist ein ganz, ganz früher Vorfahre des heutigen SUV-Trends. Und vielleicht haben jetzt einige von euch schon eine Idee, diejenigen zumindest, die jetzt nicht den Titel gelesen haben. Und da würde ich sagen, bevor wir jetzt verraten, um welches Auto es in Folge 13 geht, hören wir uns erstmal den Sound an. Also Sound ab.
Ja, und da hört man direkt, Motor ist schon mal nicht so speziell. Der klingt recht Standard.
Ja, eigentlich ziemlich unspektakulärer Sound für ein optisch zumindest sehr spektakuläres Auto. Denn wir reden heute über den VW Golf Country.
Und die meisten von euch wissen es wahrscheinlich, aber nicht alle. Es ist halt ein alter Golf, also es ist ein Golf 2 als Basis. Wir sprechen also nicht von einem aktuellen Golf Country.
Wäre aber auch mal cool.
Wäre cool, so auf jeden Fall. Aber so gesehen ist es ja heutzutage wahrscheinlich dann sowas wie ein T-Roc, ist ja eigentlich dann so die moderne Interpretation vom Golf Country. Aber zu damaligen Zeiten war das dann doch alles noch ein bisschen wilder, als es heutzutage ist.
Ja, das stimmt. Also wir können sagen, es ist quasi der Urgroßvater vom T-Roc, vom Tiguan, wie auch immer.
Ja, von allen möglichen SUVs eigentlich.
Also alle Autos, die heute so richtig, richtig beliebt sind bei VW, das ist quasi das, mit dem es ja begann. Mit diesem Auto. Mhm. Und wir haben ja schon gesagt, also es ist streng genommen ein Golf 2. Das sieht man auch noch so an der Form. Aber es sieht so ein bisschen aus, mir geht das zumindest so, als würde einem das Auge so einen Streich spielen. Wenn man jetzt nämlich gar kein Bild vor Augen hat vom Golf Country, dann kann man sich das so plakativ ausgedrückt so vorstellen wie ein normaler Golf, der mit einem Jeep gekreuzt wurde.
Ja. Ich würde auch fast vermuten, dass die meisten Leute, die das Modell nicht kennen, erstmal denken würde, irgendjemand hat sich das Ding einfach verbastelt. Der hat einfach einen Golf genommen und hat da einfach irgendwie einen auf Offroad gemacht. Ja. Aber nee, das gab es tatsächlich so ab Werk.
Und die Geschichte, wie dieses Auto entstanden ist, die ist auch wirklich sehr interessant, denn eigentlich hätte es das Auto gar nicht geben sollen.
Richtig. Der wurde nämlich damals, das war 1989, auf dem Genfer Autosalon, damals noch als Golf Montana, bevor er dann Golf Country in der Serienfertigung hieß, wurde er vorgestellt, beziehungsweise eigentlich nur gezeigt und das war so ein, ja, eher so ein Gag, sag ich mal. Das sollte einfach nur eine Studie bleiben, so, okay, das könnte man theoretisch machen und die hatten gar keine Absicht auf Serienfertigung. Es war dann aber tatsächlich damals so, dass dann nach dieser Vorstellung die Nachfrage bei den Händlern so groß war, dass sich VW dann kurzerhand entschied, okay, vielleicht sollten wir den Wagen dann doch in Produktion geben.
Ja, also eigentlich ganz interessant, wenn man das mal so betrachtet. Heutzutage ist das ja eigentlich ganz anders, denn wenn heutzutage Studien oder Concept Cars gezeigt werden, in der Regel geben die schon mal einen Ausblick auf ein bestimmtes Auto oder kommen dann auch mehr oder weniger, meistens doch etwas mehr entschärft in die Serie. Aber damals war das wirklich noch so, einfach nur eine Studie zeigen, die spektakulär aussieht und die vielleicht so ein bisschen auf das Markenimage einzahlt. Und plötzlich war dann das Interesse so groß, dass die Leute gesagt haben, ja, wir hätten eigentlich Interesse an so einem Auto, dass VW sich entschieden hat, ja, gut, dann, wenn es die Leute haben wollen, dann bringen wir das. Und das, ja, gibt es heutzutage eigentlich gar nicht mehr.
Nee, In dem Ausmaß auf jeden Fall nicht mehr und vor allem auch in der Geschwindigkeit nicht mehr. Das finde ich halt so krass, weil er wurde 89 vorgestellt, als, wie gesagt, als Studie und im April 1990 begann dann schon die Serienfertigung.
Ja.
Ich meine, das muss man erstmal hinkriegen aus einer Studie, die einfach nur ein Joke war, ohne wahrscheinlich irgendwelche Kapazitäten einzuplanen, wie auch immer, einfach dann halt ein Serienprodukt dann auf den Markt zu bringen. Das ist schon wirklich eine beachtliche Geschwindigkeit.
Absolut.
Das würde auch heutzutage auf jeden Fall nicht mehr funktionieren so.
Nee, wahrscheinlich nicht. Und weißt du was? Mir kommt gerade ganz spontan, weil wir jetzt drüber sprechen, so eine Idee. Was hältst du davon, wenn wir mal eine Sonderfolge machen zu Studien, also Autos, die es leider nicht in Serie geschafft haben, die es aber vielleicht unserer Meinung nach hätten schaffen sollen?
Ah, okay. Also einfach Studien, die man so halt auch aus damaliger Zeit, die man so gesehen hat, wo man gedacht hat, okay, das wäre mega gewesen, die aber nie
genau. in Serie. Ja. Vielleicht jeder so seine Top 5 oder sowas,
ja.
wo man sagt, diese Autos hätte ich mir gewünscht, dass die nicht eine Studie geblieben sind, sondern dass die tatsächlich in Serie gekommen wären. Ich finde das eigentlich spannend. Das
ist echt eine coole Idee, ja.
Früher gab es meiner Meinung nach wirklich echt viele richtig, richtig coole Studien. Und ja.
Also. Oder auch teilweise so Studien, wo dann halt das Endprodukt 20 mal langweiliger aussah. Das gibt's ja auch manchmal, wo man dachte, so als Studie mega und dann kam der so als Serienprodukt und hat gedacht, das soll das Auto sein? Okay.
Ja. Also, wenn ihr diese Idee auch cool findet, dann schreibt uns gerne, entweder bei Instagram unter @AchtungFahrspaß, alles zusammengeschrieben, hinten Doppel-S, oder per Mail, AchtungFahrspaß, auch da alles zusammengeschrieben, @gmail.com. Und wenn wir da reichlich Feedback bekommen, dann können wir so eine Sonderfolge ja gerne mal einstreuen. Ich hätte Bock drauf.
Ja, ich auch, auf jeden Fall. Aber jetzt gehen wir mal wieder zurück zum Golf Country, zur Produktion, da sind wir ja stehen geblieben. Das ist nämlich auch ganz interessant. Damals wurde der Wagen, was auch vom Ablauf relativ kompliziert war oder relativ aufwendig auf jeden Fall war, der Wagen wurde erstmal ganz normal hergestellt als Golf CL Synchro damals, also viertürige Golf 2 mit Allradantrieb. Und der wurde dann in Wolfsburg fertig gebaut, einfach als komplett fertiges Produkt. Und dann nach Österreich geschafft, um genauer zu sein, nach Graz, zu Steyr Daimler Puch damals, heute als Magna Steyr bekannt. Und ich denke mal, viele von euch kennen die vielleicht als Hersteller von der Mercedes G-Klasse. Die machen das ja im Auftrag von Mercedes, wird dort die G-Klasse schon seit einigen Jahren oder Jahrzehnten gebaut. Und dafür sind sie bekannt, also sind eher so im Offroad-Gebiet zu Hause, würde ich jetzt sagen.
Genau, und das ist tatsächlich eine ganz beachtliche Reise, denn zwischen Wolfsburg und Österreich liegen ja so grob 900 Kilometer, wurden also diese fertigen Autos dann nach Österreich gebracht. Und dort wurde das Auto dann sehr aufwendig umgebaut. Also die Karosserie, die wurde mit Hilfe von so einem Leiterrahmen um 12 cm hochgelegt. Dann wurde ein Bullenfänger verbaut, ein Unterfahrschutz, versteckte Federn und Dämpfer, Rammbügel am Heck. Und dadurch ist dann quasi dieser Golf Country so richtig als Offroad-Golf entstanden. Und so schnell, ich sag's jetzt bewusst in Anführungsstrichen, ist dann aus einem Golf, ja, ein Geländegolf geworden.
Das Ganze ging dann leider damals nicht allzu lang. Das ist nämlich Oktober 1991 hat das Ganze dann schon wieder ein abruptes Ende gefunden. Also unterm Strich gerade mal anderthalb Jahre wurde der gebaut, weil er dann damals als Flop eingestuft wurde. Also die Nachfrage war einfach nicht so da, was eigentlich super fies ist, wenn man überlegt, dass die Nachfrage bei den Händlern so groß war, dass sie deswegen den Wagen nur gebaut haben. Und dann ist das Ganze, ich kann es auch in Zahlen mal ausdrücken, nach 7.735 gebauten Einheiten schon wieder gestoppt worden, weil die Nachfrage halt einfach nicht da war.
Ja, also eigentlich wirklich fies von den Kunden, wenn man überlegt. Also erst rennen die den Händlern die Bude ein und sagen, hier wollen wir haben. Dann sagen die, hier ist es. Oh nee, doch nicht.
Ja.
Man muss natürlich jetzt auch fairerweise sagen, das hatte natürlich einen entscheidenden Grund und das war der Preis. Denn wir haben es ja gerade gehört, der Umbau war sehr aufwendig. Auch diese ganze Wegstrecke dazwischen, das war alles einfach nicht ganz easy. Und dadurch war so ein Golf Country eben auch kein Schnäppchen. Ich habe mal nachgeschaut, bei der Einführung lag der Basispreis bei 33.225 D-Mark. Und das war eben deutlich mehr als ein normaler Golf 2, auch als ein normaler Golf 2 Synchro gekostet hat. Und da würde ich einfach mal darauf tippen, dass das eben dem Auto das Genick gebrochen hat.
Ja, mit Sicherheit. Das wird es wahrscheinlich sein. Und damals war ja auch dieser SUV-Hype halt noch gar nicht da.
Ja.
Und dementsprechend waren die Leute dann mit Sicherheit einfach nicht bereit, so viel mehr Geld zu bezahlen für doch am Ende ja eigentlich nur ein Golf.
Ja, und dabei hat sich die Marketingabteilung so viel Mühe gegeben. Ich habe hier mal in einem Prospekt nachgelesen, wie sie das Auto beworben haben. Zitat, Achtung, ein einzigartiges Spaß- und Freizeitauto mit zahlreichen Ideen, die jeden Individualisten begeistern werden.
Ja, natürlich toll geschrieben.
Ja, also ihr hört schon, ein Spaß- und Freizeitauto für Individualisten. Das sollte der Golf sein. Ja, wie gesagt, Erfolg war so mittel bis eher gar nicht. Und VW hat dann tatsächlich auch noch mal was probiert. Sie haben dann nämlich auch noch mal ein Sondermodell gebracht, den Golf Country Allround. Und da haben sie sich damals gedacht, wir machen das als etwas weniger gut ausgestattete Basisversion, also etwas weniger Komfort.
Mhm. Dadurch, Einsteigermodell so gesehen.
Ja. Genau, dadurch auch etwas günstiger, aber immer noch 31.825 D-Mark teuer. Ja, das waren dann mal eben, lass mich überlegen, 1.400 Mark, ja. Ja, das hat dann den Kohle auch nicht mehr fett gemacht.
Ich würde sagen, 1.400 Mark ist jetzt da auch nicht so die Ersparnis, dass man sagt, Mensch, jetzt ist ein Schnapper, jetzt schlage ich zu.
Ja, hatte ich VW wohl auch gedacht, weil dann haben sie nochmal am anderen Ende des Spektrums angesetzt und haben sich gedacht, gut, wenn die günstige Version nicht so gut läuft, dann machen wir nochmal eine teure, die Chrom-Edition. Und die Chrom-Edition, wie der Name jetzt schon vermuten lässt, die hatte eben verchromte Anbauteile, verchromten Bullfänger vorne und so. Ja, auch Leder in. Also da haben sie dann gedacht, okay, jetzt machen wir nochmal so eine High-End-Version, Top-Modell. War noch teurer, 40.700 Mark. Mhm. Ja, die hat auch nicht so gut gezündet.
Dann hätte er noch teurer sein müssen. Im Wirtschaftsunterricht hieß es immer der Snob-Effekt, meine ich.
Ah, okay.
Da war das dann ab einem gewissen Preis, das dann irgendwann so ist, jetzt kannst du halt zeigen, so hier, bei mir läuft.
Mhm.
Deswegen habe ich das Auto, vielleicht hätte der einfach 60 kosten müssen oder sowas. Und da hätten die Leute so, hier, guck mal.
Ja gut, das haben sie dann ja ganz viele Jahrzehnte später nochmal mit dem Phaeton gefühlt probiert.
Ja,
hat auch nicht
funktioniert. Hat auch nicht geklappt, schade.
Ich glaube, VW ist einfach nicht die Marke, die so ultra teuer sein sollte.
Nee. Und vielleicht auch nicht so ultra speziell.
Ja, vielleicht auch das.
Ja.
Aber es gab auch noch eine speziellere Version des Ganzen. Und zwar die sogenannte Wolfsburg Edition. Da finde ich die Idee dahinter eigentlich tatsächlich ganz lustig. Das Auto gab's nur mit dem GTI-Motor. Es gab nur 50 Stück, also wirklich extrem limitiert. Und der wurde ausschließlich an VW-Mitarbeiter verkauft. Also das finde ich tatsächlich ganz cool. Aber jetzt haben wir schon sehr, sehr viel hier zur Historie gesagt. Und jetzt müssen wir natürlich noch einmal ganz kurz einordnen. Denn wir sind den Golf Country als Allround gefahren. Also diese vermeintliche Basisversion. Mhm. Und das Auto, das gehört Matthias. Aufmerksame Hörer unter euch, die werden jetzt Matthias vielleicht kennen, denn Matthias gehörte auch der Mercedes E500 aus der allerersten Folge von Achtung Fahrspaß. Und jetzt, wo ich so drüber nachdenke, er hat ein Faible für Autos, die irgendwo montiert werden oder gebaut werden und dann woanders entmontiert werden.
Stimmt, ja, hast recht. Vielleicht ist das Kaufkriterium bei Ihnen.
Immer so, ja, okay. Ja, sein. Jedenfalls, das ist jetzt auffällig, weil ich gerade so drüber nachgedacht habe. Aber weshalb Matthias sich für den Golf Country entschieden hat, das soll er uns mal lieber selber sagen. Moin Matthias, du kennst das Spiel ja mittlerweile schon. Hier kommen unsere schnellen Fragen zu deinem Golf Country. Und als erstes wollen wir natürlich wissen, wie lange hast du das Auto bereits und wie viel bist du in dieser Zeit mit deinem Golf gefahren?
Hallo ihr beiden, ich besitze das Auto seit 4 Jahren und bin ungefähr 4.000 bis 5.000 Kilometer gefahren.
Als nächstes wollen wir gerne wissen, wie bist du auf dieses Auto gekommen? Es ist ja schon wirklich speziell. Also was hat dich daran gereizt, beziehungsweise was gefällt dir besonders gut am Golf Country?
Meiner Meinung nach ist es einer der ersten SUV-Konzepte, die damals entstanden sind. Und mir gefallen einfach besondere Fahrzeuge mit einer besonderen Geschichte. Und ich würde behaupten, dieses Auto gehört auch dazu.
Und natürlich wollen wir auch gerne wissen, ob es irgendetwas gibt, das dich an dem Auto stört.
Gute Frage. Am meisten stört mich tatsächlich der Wendekreis. Man wendet wie, als würde man einen großen LKW drehen.
Ja, und es gibt noch eine skurrile Geschichte zu diesem Golf Country und Matthias. Denn ich habe mal nachgeschaut, als er damals dieses Auto, den Golf, kaufen wollte, hat er mir eine WhatsApp geschrieben und mich nach meiner Einschätzung gefragt. In erster Linie bezüglich Werterhalt oder Wertzuwachs in Zukunft. Und ich habe mal in unserem Verlauf wirklich gekramt. Das war im September 2020, also jetzt ziemlich genau vor 4 Jahren. Und ja, Meine Meinung damals war so ein bisschen gespalten, was jetzt so Werterhalt bzw. Zuwachs angeht. Natürlich ist das Auto selten, aber wir wissen ja auch, es gibt eher wenig VWs, die jetzt so wirklich, wirklich irgendwie Wertsteigerung erfahren haben in den letzten Jahren.
Eine gewisse Wertsteigerung vielleicht schon, aber die sind nie durch die Decke gegangen halt,
ne? Genau. Mhm. Und ich habe ihm damals gesagt, ich würde es ein bisschen vom Zustand und natürlich auch vom Einkaufspreis abhängig machen. Mhm. Und daraufhin war seine Antwort eigentlich ganz lustig, denn er hat mir geschrieben, ja, ist der Beste am Markt, aber auch der teuerste. Und man sagt ja tatsächlich, kaufst du billig, kaufst du zweimal. Also man sagt, entweder man kauft halt irgendeinen, wo man weiß, man muss richtig reinbuttern, oder man kauft den Besten. Mhm. Das hat Matthias gemacht. Und interessant war, als er mir das geschrieben hat, hatte er den Vertrag eh schon unterschrieben. Also er wollte vielleicht einfach nur nochmal meine Meinung hören, aber Ausschlag gegeben hat die jetzt nicht.
Ja, vielleicht nochmal absichern so im Nachhinein, aber
ja. Was wäre passiert, wenn er jetzt gesagt hätte, um Gottes Willen, mach's bloß nicht.
Wäre ihm vielleicht auch egal gewesen.
Wahrscheinlich. Ja, also das Auto war damals vor 4 Jahren auf jeden Fall wirklich im absoluten Top-Zustand. Es war teilweise neu aufgebaut, gehörte dem Besitzer eines VW-Autohauses und, das war wirklich bemerkenswert, hatte damals unter 70.000 Kilometer auf der Uhr. So, und jetzt haben wir wirklich schon einige Minuten hier für die Historie verbraucht, aber ich finde, bei so einem Auto, was eben auch so einen speziellen Werdegang hatte, finde ich, ist das auf jeden Fall gerechtfertigt. Und jetzt kommen wir zum Design.
Design.
Ich habe es ja eben schon mal gesagt, wenn ihr also noch nie bewusst oder unbewusst einen Golf Country gesehen habt, könnt ihr euch das so vorstellen, das ist ein Golf 2, der eben deutlich, deutlich höher ist als ein Standard-Golf und irgendwie so ein bisschen unbeholfen nach Geländewagen aussieht. Ihr könnt es aber auch einfacher haben und könnt einfach mal bei Instagram unter @AchtungFahrspaß vorbeischauen und da seht ihr dann auch exakt unseren Golf Country als Allround-Sondermodell. Und dann, wenn wir jetzt an der Front anfangen, werdet ihr sehen, ich habe es auch das eben schon mal erwähnt, vorne ist eigentlich dieser Bullfänger oder Kuhfänger oder Rammbügel. Das ist so das markanteste Feature, ne?
Ja, das fällt eigentlich direkt ins Auge, weil der auch wirklich wuchtig ist. Also das ist nichts, es gibt ja diese kleinen Bögen so manchmal bei den Autos, wo du einfach nur so ums Kennzeichen rum so einen Bügel hast und das war's. Aber bei dem ist wirklich keine freie Fläche mehr eigentlich an der Front, sondern es geht ja wirklich um die Scheinwerfer rum, sogar noch um die Ecke rum. Dann haben wir noch dieses Gitter vor den Scheinwerfern, dann haben wir die Zusatzscheinwerfer im Rammbügel und dann geht das Ganze ja auch noch in den Unterbodenschutz einfach mit über oder unter Fahrschutz. Dadurch ist wirklich die gesamte Front eigentlich verschachtelt und geschützt.
Ja, also das ist schon richtig. Das ist jetzt nicht nur irgendwie so reine Optik, wo man sagt, haben sie so ein bisschen so angedeutet. Das ist ein echter Rammbügel. Und auch mit diesen ganzen Zusatzscheinwerfer, also du hast gesagt, 2 runde Zusatzscheinwerfer vor dem Kühlergrill. Aber dann ja in der Schürze unten auch nochmal 2 Nebelscheinwerfer. Auch nochmal wieder mit Schutzgittern. Also wirklich scheinwerfermäßig ist da einiges geboten, ne?
Da geht einiges, ja.
Und dann sieht man auch ganz gut vorne an der Front schon diese enorme Bodenfreiheit. Also 18 Zentimeter Bodenfreiheit hat der Golf Country. Und das habe ich nochmal nachgeschaut. Das sind 6,3 Zentimeter mehr als bei einem normalen Golf Synchro, der ja auch schon eine erhöhte Bodenfreiheit hatte. Also das ist eben, wie gesagt, so das Feature, wenn man jetzt drauf achtet, wie hoch das Auto eben ist, ne?
Mhm. Was aber ganz lustig ist, weil ich finde, er sieht deutlich höher aus, als er wirklich am Ende des Tages dann an Bodenfreiheit wirklich hat. Weil er wurde ja 12 Zentimeter angehoben, ja, hat aber ja nur diese 6,3 Zentimeter mehr Bodenfreiheit. Und ich habe mal gesehen, bei Autobild ist ein Bild von damals gewesen, als der rauskam, so ein Vergleichsbild, direkt von hinten neben dem normalen Golf 2. Und das Lustige ist, das Dach ist halt wirklich viel, viel höher. Aber wenn du unten guckst, durch diesen Leiterrahmen und so weiter, ist da gar nicht so viel mehr Platz.
Ja, also auch da sind wir wieder an diesem Punkt, dass es so ein bisschen wirkt, als würde einem irgendwie, ja, das Auge so einen Streich spielen. Und den Unterfahrschutz, den hast du ja eben schon angesprochen, den sieht man natürlich auch von vorne ziemlich gut. Wenn man jetzt so ein bisschen sich ins Profil wagt, dann sieht man als erstes, okay, das Auto hat auch noch Kotflügelverbreiterung, so aufgesetzte Plastik-Kotflügelverbreiterung. Die waren tatsächlich sogar notwendig, denn VW oder der Golf Country von VW hat auch eine etwas, man muss wirklich sagen, etwas verbreiterte Spur. Auch da habe ich mal nachgeschaut. Vorderachse 1435 mm und ein normaler Golf 2 Synchro hatte 1427 mm, also wirklich minimal. Und hinten sind es 1442 mm zu 1432 mm.
Und dafür sind die Verbreiterungen dann doch ganz schön sichtbar eigentlich. Also die Kotflügelverbreiterung, ne? Wenn du überlegst, dass die Spur wirklich so minimal angepasst wurde, das würdest du wahrscheinlich mit dem normalen Auge gar nicht sehen. Aber dafür sind die Verbreiterungen an den Kotflügeln schon deutlich größer, als sie es beim normalen Golf sind.
Ja, okay, ich gebe es zu. Ist wahrscheinlich auch ein bisschen Optik für den roughen Look, ne?
Klar, natürlich. Aber gerade das ist das, wenn wir so da im Profil bleiben, wodurch die Räder, finde ich, echt klein aussehen irgendwie. Weil die Radhäuser sind wirklich ordentlich ausgestellt, sage ich mal. Es ist übelst viel Platz zwischen dem zwischen der Radhausschale und dem Reifen. Und dadurch, finde ich, wirken die Räder wirklich klein.
Ja, das stimmt. Ich muss ja sagen, ich finde es irgendwie kurios, dass du so ein Geländeauto hast, was ja wirklich, also wir haben es ja gerade gesagt, mit diesem Rammbügel und allem drum und dran, schon richtig auf Gelände optisch macht. Mhm. Aber da haben wir komplett normale Sommerreifen darauf. Also so wenigstens ein Tacken grobstolliger oder irgendwas. Ja. Das hätte man ja schon machen können. Nö, das sind einfach komplett Standardreifen so, ne?
Genau. Also die Räder sind wirklich so aus, als könntest du sie auch ganz normal, wahrscheinlich kannst du es auch auf einen ganz normalen Golf raufpacken und die würden da normal drauf aussehen. Und hier jetzt bei so einem 12 cm höher gelegten Auto sieht das echt so aus, als wenn irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas nicht passt. Also mich erinnert der immer so ein bisschen an so einen Storch. Einfach, das sind so unnormal dünne Beine und dann steht da ganz oben ist irgendwann der Körper so.
Ja, stimmt. Jetzt haben wir so viel über die Räder geredet, dass wir natürlich vielleicht auch mal erzählen müssen, also A, wie die aussehen und B, vielleicht auch nochmal die Dimension. Und unser Fahrzeug hatte da auch noch eine Besonderheit, denn eigentlich hat der Country Allround Stahlfelgen.
Genau, unser hatte allerdings die Speedline-Felgen vom normalen Golf Country. Die sind in so einem Anthrazit gehalten, das sind so 5-Sternen-Felgen mit relativ dicken Speichen und so einem ja, polierten Bett. Sieht echt gut aus, finde ich. Also deutlich besser als die Stahlfelgen, die normalerweise auf dem Allround drauf wären.
Ja, auf jeden Fall. Ich muss echt sagen, ich finde diese Felgen wirklich richtig, richtig gelungen. Speedline kennen ja wahrscheinlich einige von euch, haben auch damals viele Felgen für Porsche gemacht. Und da hat der Vorbesitzer auf jeden Fall dem Auto Gutes getan, indem er ihm diese Felgen spendiert hat. Die waren nämlich schon drauf, als Matthias den gekauft hat. Und was ich ein bisschen unpassend eigentlich finde, ist, dass die Felgen relativ sportlich aussehen. Und jetzt
genau, das ist halt echt das Lustige daran, ne?
Bei dem Offroad-Look, das heißt, diese ganze Rad-Reifen-Kombination sieht zwar irgendwie cool aus, passt jetzt aber nicht so 100% zum Auto. Und die Dimension, die dürfen wir nicht vergessen, 205/60 R15, also 15 Zoll Felgen, da sind wir schon bei dem Punkt, den du eben angesprochen hast. Mhm. Also
ja. Ist recht mau, sag ich mal, für so einen Offroader. Und das Lustige ist, also kann auch sein, dass ich dazu einfach nichts gefunden habe, aber es sah so aus, als wenn die Originalreifen eigentlich 195er wären. Also dass der sogar original noch schmalere Reifen gehabt hätte. Der hat schon quasi die dicken Puschen drauf.
Ich sagen, das sind schon die dicken Schluppen.
Ja, genau, die dicken 205er schon. Und Serie hätte der 195er gehabt. Also, ich finde, der könnte deutlich breitere vertragen.
Und weil wir gerade bei Reifen sind, da muss ich, also ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, ob das jetzt so in die Kategorie Dad-Joke fällt. Die Marke der Reifen, ne? Hast du die gesehen? Also, welcher Hersteller der Reifen das war?
Ich glaube, Kleber war das doch, oder nicht?
Ja. Ich finde es irgendwie mega skurril oder lustig, einen Reifenhersteller, der Kleber heißt.
Ach so, ja. Ja, gut. Ja, das geht echt Richtung der Joker. Okay, ja.
Also man kennt ja Kleber als Reifenmarke, aber ich muss trotzdem jedes Mal schmunzeln, wenn ich es lese. Vor allen Dingen, weil die gefühlt auch so eine Riesenschrift auf den Reifen
haben. Sticht direkt ins Auge, ne?
So, also achte ich da mal drauf. Ja, okay, gut. Dann bin das nur ich, alles klar. Mhm. Entschuldigt bitte. Ich finde es jedenfalls witzig. Ich bin halt einfach.
Mhm, ja.
Okay, und weil wir jetzt gerade schon ein paar Dimensionen genannt haben, könnten wir jetzt auch mal kurz dazu übergehen, einmal die Dimensionen des Autos zu nennen. Denn auch das ist im Profil eigentlich interessant. Das Auto ist eine ganze Ecke länger. 4,26 Meter, um genau zu sein. Ich habe mal nachgeschaut, ein Golf 2, also die späten Modelle, der war 4,04 Meter. Also wir reden hier über 22 Zentimeter mehr. Übrigens ein Punkt, den wir noch gar nicht erwähnt haben, als der Golf Country auf den Markt kam, war ja der Golf 2 alles andere als ein neues Auto, ne?
Mhm. Schon 7 Jahre, glaube ich, auf dem Markt gewesen.
Genau,
ne?
Ja. 7 Jahre auf dem Markt. Das heißt, deshalb habe ich es gerade nochmal bewusst gesagt, die späten Modelle vom Golf 2. Mhm. Also 22 Zentimeter mehr, merken wir uns mal kurz und gleich erklären wir euch, wo die herkommen. Breite 1,71, Höhe 1,56 und ein Radstand von 2,48. Das ist alles relativ nah dran. Klar, Höhe nicht, aber Breite und Radstand relativ ähnlich.
Und bei 22 Zentimeter mehr Länge denken sich jetzt wahrscheinlich die Menschen, das ist aber ein langer Rammbügel da vorne. Der steht ja richtig vor.
Ja.
Ist aber nicht ganz der Fall, weil hinten gibt es nämlich auch noch eine Besonderheit. Wie soll es auch anders sein? Der hat nämlich hinten ein Reserverad dran. Also für den richtigen Offroad-Look hat er nochmal hinten an der Heckklappe so ein Reserverad, was auch passend zu den anderen Felgen ist. Also auch da die Speedline-Felge nochmal schön auf dem Präsentierteller. Und dadurch kommt dann halt dieser Zuwachs in der Länge zustande.
Und das muss ich jetzt wirklich nochmal kurz hervorheben. Das ist wirklich sehr kurios, denn stellt euch einfach mal vor, ein Golf mit einem festen Reserverad hinten aufgesetzt. Stellt euch das beispielsweise mal vor bei einem Golf 8 heutzutage. Das ist ein Golf 8 und dann hast du wirklich so, bapp, hinten so ein Reserverad drauf.
Würde bestimmt mega nice aussehen.
Also das kennt man ja eigentlich wirklich nur von richtigen Geländewagen. Also ja nicht mal SUV, sondern wirklich richtige Geländewagen, wie eine G-Klasse beispielsweise. Ja,
genau.
So, und jetzt hat man da aber einen Golf, ja, einen höher gelegten Golf, aber mit diesem Reserverad. Und ich finde das so skurril, das zu sehen, wie das aussieht, dass da hinten dieses Reserverad so, ja, wirklich prägnant zur Schau gestellt wird, finde ich total krass.
Vor allem, das ist eine Sache, die damals ja auch so ein bisschen gängiger war bei so Offroadern. Und heutzutage siehst du es wirklich kaum noch eigentlich, ne?
Ja.
Ich muss gerade nur denken, ich glaube, gibt es das nicht beim Ecosport, bei Ford?
Ja, aber ich glaube, da ist kein Reserverad drin, oder? Ist das nicht nur so eine angedeutete Optik? Ja, ich glaube, ziemlich sicher.
Okay, ja, aber ich dachte, das wäre auch dann, dass sie das auch ja, gemacht haben, auch falls du mal richtig damit kraxeln gehst. Das
ist auch ein richtiger Gelände.
Ja, ja, klar, ne? Natürlich. Nee, aber sonst hast du es wirklich, wie du schon gesagt hast, nur noch so bei G-Klasse, also bei so richtigen Geländefahrzeugen, die auch wirklich was im Gelände können. Alle anderen, die tun gar nicht mehr so.
Ja. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie man dann denn wohl den Kofferraum aufmacht, weil das ist ja tatsächlich, wenn da jetzt einfach so ein komplettes, ein vollständiges fünftes Rad dran ist, das ist ja auch Gewicht, ne? Also da muss man jetzt ja auch drüber reden, das ist jetzt einfach, ja, schwer. Wenn du jetzt denkst, okay, die Klappe geht mit diesem Rad auf, ja, nee,
so dann ist bräuchtest du ordentliche Dämpfer auf jeden Fall.
Ja, also so Dämpfer, wenn das Rad dann nicht mehr dran ist, klappt die Klappe komplett aufs Dach
genau.
Um.
Genau, so. Schäbert einmal rum.
Ja, nee, so ist es nicht, denn das Reserverad ist an einem Träger montiert, den man zur Seite klappen kann. Also man klappt den einfach auf. Gut, ich sag jetzt einfach.
Du sagen, klappt man den einfach auf? Ich weiß es nicht genau.
Also ich habe den gar nicht aufgeklappt, weil ihr müsst euch das so vorstellen, wir wollten dann natürlich mal gucken, wie das so funktioniert. Und da ist halt ein Griff mit einem Schloss dran. Ich habe an diesem Griff gezogen. Ja, hat nicht funktioniert. Dachte, ja gut, ist abgeschlossen. Klar, soll ja auch nicht jeder jetzt eben das Reserverad aufklappen. Habe ich alle Schlüssel, die wir zu diesem Auto hatten, probiert. Ja, ging nicht. Hab ich so zu Luca gesagt, ja, ich glaube, das kriegen wir irgendwie nicht auf. Keine Ahnung, müssen wir mal Matthias fragen.
Mhm.
Ja, und dann?
Da bin ich hingegangen, habe einmal drauf gedrückt, zack, war es offen. Also war jetzt gar nicht so kompliziert eigentlich.
Ja, also ich gebe zu, ich war vielleicht etwas zaghaft.
Ja, glaube ich auch.
Oder?
Ist halt ein richtiger Offroader.
Ja, du bist so ein Grobian, ne?
Aber da ist nichts mit zaghaft.
Ja, gut, ich bin da halt immer vorsichtig und dachte so ganz vorsichtig, ja, hat nicht geklappt. Dann hast du es mir gezeigt. Auch, dann habe es auch ich hinbekommen, ne?
Ah, siehst du, dazugelernt, schön.
Und wenn man dann tatsächlich dieses Rad mal zur Seite geklappt hat, das ist übrigens auch noch so ein Punkt, wenn du tatsächlich mal jetzt zum Beispiel in eine Tiefgarage fährst und du parkst rückwärts ein, nah an die Wand, ja.
Dann brauchst du nicht mehr in den Kofferraum gehen.
Genau, dann denkst du, vielleicht lade ich doch lieber auf die Rückbank.
Mhm.
Weil du klappst dieses Ding dann halt nicht mehr auf, ne? Das braucht halt viel Platz. Oder
auch man muss halt überlegen, es bringt auch nichts, das irgendwie nur halb aufzuklappen, weil dann kriegst du die Heckklappe halt trotzdem nicht auf. Also du musst es schon fast komplett wegklappen. Also nicht so im Prinzip im 180-Grad-Winkel. Nee, 180 ist Quatsch, 90 Grad.
180 wäre vielleicht minimal zu viel.
Ja, dann hat man es auf jeden Fall echt zu grob gemacht. 90 Grad Winkel weg. Und dann kriegst du es auch auf. Und da brauchst du dann doch ein bisschen Platz nach hinten auf jeden Fall.
Ja, und wenn du das dann aufgeklappt hast, dann gibt es noch ein skurriles optisches Feature. Mir fällt gerade auf übrigens, falls jemand ein Trinkspiel macht, wenn wir skurril sagen, der ist auf jeden Fall jetzt schon Latten, glaube ich,
auf jeden Fall.
Folge. Also, jeder zweite Satz sagen wir skurril.
Ja, stimmt. Ja,
also es gibt noch ein Feature, was auf jeden Fall kurios ist.
Oh, der Wortgewandte.
Ja, ja. Und das ist die Kennzeichenaussparung. Denn normalerweise hast du jetzt ja in der Heckklappe einfach das Kennzeichen bei einem normalen Golf. Ja, da ist jetzt aber beim Country das Reserverad
vor. Sagen, das wäre relativ schlecht sichtbar dann, würde ich sagen, wenn das Rad davor ist.
Ja,
wäre gut. Hat auch vielleicht seine Vorteile, aber...
Für Verfolgungsjagden eben, oder so.
Genau. Ja, aber dementsprechend ist es halt nach unten gewandert. Ne? Ist jetzt unten einfach in der Heckschürze dann integriert.
Ja, und da hat sich VW gedacht, ja, damit wir halt dann nicht diese leere Kennzeichenaussparung haben, machen wir da einfach so eine Platte drauf in Wagenfarbe.
Ja.
Ich finde es irgendwie skurril, weil entweder, meiner Meinung nach, hätte man es auch lassen können, einfach mit der Aussparung, weil ist ja völlig egal, siehst du ja eh nicht. Würde ich eh nicht
sehen, ja.
Oder wenn man sich schon die Mühe macht, dass man sagt, man möchte da irgendwie so eine glatte Fläche haben, dann clean es doch richtig, so wie 90er Jahre Tuning halt, so ja. Alles clean.
Genau, ja. Und so ist jetzt einfach nur so eine Platte eingesetzt, auch lackiert. Ist irgendwie so ein Zwischending dann gefühlt, ne?
Genau, wirkt irgendwie wie so nichts Halbes, nichts Ganzes.
Ja.
Naja, vielleicht sind wir auch einfach wieder ein bisschen streng. Außerdem, wenn wir nochmal am Heck sind, haben wir Rückleuchten abgedunkelt. Die gab es auch für den normalen Golf. Aber Rückleuchten ebenfalls mit Schutzgitter. Falls da mal die fetten Steine gegenballern, gehen sie nicht sofort kaputt, die Rückleuchten. Und, das ist eigentlich wirklich sehr auffällig, sind so dieser, ja, ist das noch vom Schutz irgendwie, diese Art Trittbretter links und rechts.
Ja, die sind so in der Stoßstange eigentlich da integriert. Eigentlich,
ja, wo aber da, so richtig aus massivem Metall.
Genau, da wo ja eigentlich dieses unlackierte Kunststoff ist, wo du vielleicht mal mit irgendwo gegenfahren könntest, hast du jetzt in dem Fall nochmal richtige so Schutzbügel und da oben drauf halt dieses Riffelblech. So, das sieht so aus, als wenn du halt da draufsteigen könntest, um irgendwie an den Dachgepäckträger zu gehen, der halt aber einfach nicht vorhanden ist.
Ja, oder um dein Dach zu putzen.
Ja gut, das kann natürlich sein, ja, vielleicht dafür.
Und jetzt haben wir euch ziemlich lange auf die Folter gespannt für die Außenfarbe. Und die ist bei unserem Auto tatsächlich sehr speziell, denn der Allround ist immer waldgrün.
Und das ist so ein richtig schöner Grünton, so ein dunkles Grün, Uni. Sieht so ein bisschen aus, hast du, glaube ich, jetzt vielleicht gesagt, so wie Brewster Green von Porsche.
Genau, ja.
Also ich finde es wirklich mit Abstand die schönste Farbe, die es für den Wagen gibt.
Ja, und die war ausschließlich für den Golf Country Allround zu haben. Die waren alle so in diesem dunklen Grün. Es war ganz lustig, weil das Auto stand ja schon oder steht ja in der Garage, in der auch mein Auto steht. Und als wir jetzt damit gefahren sind, ist dir erst aufgefallen, dass der diese coole Farbe hat. Und du dachtest, der hat sonst dieses Türkis.
Ne? Genau, was man ja öfter auf dem Golf Country sieht. Weil irgendwie, ich habe mir den bisher noch nicht richtig angeguckt. Der war auch meistens abgedeckt. Und dann ja. Hat man nur so ein kleines Stück von gesehen. Und man hat ja mal direkt gesehen, okay, es ist auf jeden Fall ein Golf Country. Aber halt ohne Plane war mir halt nicht bewusst, welche Farbe das ist. Und als du gesagt hattest, grün, dachte ich halt, ja gut, das wird wahrscheinlich dieses Türkis sein, was es ja zu damaligen Zeiten öfter gab. Ist, finde ich, kein schöner Farbton, aber ist irgendwie witzig für die Zeit. Das passt so zu der Zeit irgendwie, aber sieht halt nicht wirklich schön aus. Und dieses Waldgrün ist wirklich eine richtig schöne Farbe. Und deswegen finde ich super lustig, dass bei dem Einsteigermodell eigentlich die meiner Meinung nach schönste Farbe drauf war.
Ja, und auch so eine edle Farbe.
Genau,
ja, ne? Ja. Also gut, heutzutage muss man auch dazu sagen, ist Grün ja auch gerade, hat so einen richtigen Hype, logischerweise. Mhm. Damals war das, glaube ich, wirklich eher so ein Förster-Ding, weißt du? Kaum jemand hat, glaube ich, ein grünes Auto damals. Also
ja gut, dunkel. Aber auch so mit Jaguar und sowas, da war das ja damals auch eigentlich mehr
vertreten.
Ja
gut, British Racing Grün
genau, so, war da schon war das, immer. So dieses, genau, dieses Englische, sag ich mal. Und da war das ja auch dann immer eine edle Farbe.
Ja, das stimmt. Ja, auf jeden Fall sind wir uns einig. Die Farbe sieht mega gut aus und ihr könnt uns gerne mal schreiben, wie ihr die Farbe findet. Adressen wiederhole ich jetzt nicht nochmal, aber ihr wisst ja, bei Insta oder auch per E-Mail geht das oder neuerdings auch bei Spotify zumindest in den Kommentaren. Auch da freuen wir uns natürlich, von euch zu hören. Und bevor wir jetzt zum Innenraum kommen, müssen wir auf jeden Fall noch loswerden, dass dieses Auto immer noch, also gut, so viel ist Matthias ja auch nicht gefahren, haben wir ja eben schon gehört, aber immer noch in einem wirklich extrem guten Zustand ist. Ne?
Ja.
Also es ist wirklich, das Ding sieht absolut pico aus.
Es sieht aus wie geleckt, also wirklich der Lack steht top da, alles, auch die ganzen Kunststoffflächen, die ja schnell mal ausbleichen, gerade nach der Zeit, alle komplett schön sattes Schwarz, also es steht wirklich sehr, sehr gut da.
Ja, muss ich auch sagen. Und eine ganz kurze Anekdote habe ich noch, denn das ist mir so aufgefallen, als ich mich jetzt auf diese Folge vorbereitet habe. Geht's nur mir so? Oder, also ich finde, der Golf Country ist so ein Auto. Klar war der schon immer selten, wir haben es ja auch gehört, nur 7735 Stück gebaut. Aber früher, bilde ich mir zumindest ein, hat man den immer mal wieder so im Straßenbild gesehen. Aber heutzutage, die sind gefühlt vollkommen aus dem Straßenbild verschwunden.
Ja. Es ist witzig, dass du es sagst, weil ich tatsächlich gestern einen auf der Straße gesehen habe.
Okay.
Komplett random, aber das war wahrscheinlich, weil in Bremen war gestern Saisonabschluss und da sind dann immer viele so gerade ältere, interessante Autos dann in der Stadt unterwegs und fahren dann zum Schuppen 1. Das ist bei uns so ein kleiner Treffpunkt für Autofans. Und ich gehe mal von aus, dass er von da kam, weil er mir aus der Richtung entgegenkam. Aber davor habe ich gefühlt Ewigkeiten keinen mehr auf der Straße einfach mal gesehen.
Ja, okay. Dann sind wir uns da ja eben.
Aber ich denke mal, es gibt wahrscheinlich auch echt deutlich weniger als damals hergestellt worden, weil bestimmt viele den auch einfach ganz normal im Alltag damals genutzt haben und dann vielleicht irgendwann dann, ja, weiß nicht, verschrottet wurden, wie auch immer.
Ja.
Einfach, ja, genutzt wurden.
Durchaus möglich. Einfach verbraucht.
Ja.
Alles klar. Dann würde ich sagen, jetzt wird es Zeit, mal einzusteigen.
Innenraum.
Und einsteigen ist eigentlich ein gutes Stichwort, denn das ist ungewohnt, weil man steigt quasi relativ bequem ein. Also nicht, dass man jetzt in den Golf 2 nicht bequem einsteigt, aber man steigt deutlich höher ein. Und das ist man einfach eben nicht gewohnt, weil wenn man dann erstmal drin sitzt, ja, dann könnte das tatsächlich gefühlt ein kompletter Standard Golf 2 CL sein.
Das ist halt das Lustige oder eigentlich auch ein bisschen das Traurige bei dem Wagen. Von außen sieht er sowas von spektakulär aus und von drinnen, ja, würdest du nicht meinen, dass du gerade in irgendeinem Sondermodell sitzt. Es könnte einfach, oder es ist eigentlich im Prinzip ein ganz normaler Golf 2 von innen.
Ja, das ist, um es gleich vorwegzunehmen, leider ein bisschen traurig, denn außen sind die wirklich all-in gegangen. Und innen wirkt es dann so, als hätte sie, entweder hätten sie sich einfach nicht mehr getraut oder sie hätten einfach keine Kohlen mehr gehabt und das Auto wäre sonst vielleicht noch teurer geworden. Weil innen, ja, es ist einfach ganz normaler Golf.
Ja gut, wir können ja mal die Golf Country-spezifischen Teile mal durchgehen im Innenraum.
Okay, willst du die alle aufzählen?
Da kommt ja noch einiges zusammen. Ja, gut, dann, ne?
Okay, dann lehne ich mich mal zurück, ja, wenn du die aufzählst, weil das wird ja dauern.
Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Und zwar geht's los mit den Sitzen. Wir haben schwarze Sitze in Kunstleder, was ich auch für die damalige Zeit lustig finde, weil damals gab es ja sowas von wilde Farben und Formen und Muster und Sonstiges eigentlich bei Sitzen. Und dann macht man so ein spezielles Modell und dann denkt man sich, innen machen wir dann schwarze Sitze. Einfarbig.
Ja.
Nichts irgendwie Besonderes da rein. Was ja total naheliegend wäre, weil es gab ja damals genug, auch bei VW gab es ja genug verrückte Stoffe oder sonst irgendwas, die man hätte da vielleicht einfach sogar wiederverwenden können. Nö.
Muss es umgekehrt sehen. Alle waren so verrückt, deshalb war verrückt Standard. Und schwarz
total
war
dann, speziell.
Genau, ja, gut. Schwarz waren so, das hat ja keiner.
Ja gut, vielleicht war das die Herangehensweise, ich weiß es nicht. Aber ich hätte mir da so ein bisschen mehr wilde Muster vielleicht erhofft.
Noch mehr.
Ja. Gut, aber das ist ja natürlich noch nicht alles. Es geht aber weiter. Ne?
Genau weiter.
Ja, noch einiges. Und zwar, das ist jetzt auch nur, weil das ein Allround-Sondermodell war. Da ist nämlich ein besonderes Lenkrad drin gewesen. Der hat nämlich so ein 3-Speichen-Sportlenkrad ohne Airbag. Und das, muss ich sagen, finde ich persönlich deutlich schöner als das Standard-Golf-Lenkrad, auch Standard-Golf-Country-Lenkrad. Das sieht echt richtig cool aus. Das war es dann aber auch an Besonderheiten im Innenraum.
Ja, zack, zwei Sachen. Anderes Lenkrad und Kunstledersitze.
Ja, Punkt. Und beim normalen Golf-Country wäre es ja sogar noch das normale Lenkrad, also dementsprechend entfällt das sogar noch.
Ja, mega. Haben sie sich ja richtig Mühe gegeben, ne?
Ja, geht so. Recht überschaubar gewesen vom Aufwand, würde ich jetzt sagen.
Ja, diese Kunstledersitze, ganz sicher, war so der Gedanke, dass die dann halt extra robust sind. Kannst auch mal abwaschen oder so oder ja, halt irgendwie abwischen. Ja, aber ich gebe dir vollkommen recht, da werden wir sicherlich jetzt noch ein, zwei Mal im Innenraumkapitel drüber sprechen. Es fehlt so ein bisschen irgendwie an Eigenständigkeit. Weil wenn du jetzt auf dem Fahrersitz Platz nimmst, du hast diesen ganz klassischen, eckigen Armaturenträger, ganz typisch Golf 2, links Tacho, rechts Drehzahlmesser, ganz klassisch, schnörkellos. Was ich lustig finde, weil da musste ich dran denken, als ich mich jetzt da wieder reingesetzt habe. Meine Mutter hatte früher mal einen Golf 2, keinen Country. Und in der Mitte zwischen Drehzahlmesser und Tacho, da ist so eine kleine Batterie an Warnleuchten. Und die sind so ganz klein und rund und bunt. Und mich erinnern die immer noch heutzutage an die Pins vom Schiffe versenken.
Ah ja, okay.
Die du so reindrückst und dann sagst du wie B3 und dann sagst du Treffer. So.
Ja.
Daran erinnern die mich bis heute.
Also wenn eine Warnleuchte angeht, hast du getroffen.
Dann
das ist
Treffer.
Was Gutes eigentlich.
Ja, eigentlich nicht. Ja, aber da muss ich bis heute dran denken. Fand ich ganz kurios, weil ich jetzt auch wirklich jahrelang nicht mehr in einem Golf 2 saß und jetzt wieder. Aber ihr merkt daran schon, wenn man solche Details jetzt hier schon rausholt, ja, sonst gibt es einfach nicht so viel zu berichten. Also wir können jetzt vielleicht noch als Besonderheit nennen, Lichtschalter, der ist ein Kippschalter. Das finde ich noch relativ skurril, weil entweder hat man ja heutzutage Drehschalter irgendwie links im Armaturenbrett oder ganz modern halt nur noch Touchflächen Man hat einen Drehschalter als Lenkstockhebel, aber einen Kippschalter für das eigentliche Licht eher selten. Ja, Nebelleuchten sind auch Kippschalter, das ist dann aber rechts vom Armaturenbrett. Ja, dann haben wir wirklich zahlreiche Blankoschalter.
Ja, genau. Eine richtige Batterie an blinden Schaltern, wo die Sonderausstattung halt dann irgendwie fehlt.
Und dann muss ich noch was zum Blinkerhebel sagen, denn da, als ich den das erste Mal betätigt habe, da muss ich gleich sagen, da hat man gemerkt, okay, das ist ein Auto für die Ewigkeit. Da brauchst du richtig Kraft, da musst du schon ordentlich dran ziehen. Stichwort Grobian. Ne?
Mhm, ja.
So, also habe ich geschafft.
Direkt beim ersten Mal?
Ja, direkt beim ersten Mal habe ich geblinkt.
Hast du dazugelernt von der Klappe, sagst du?
Ja, genau. Mhm. Und es fühlt sich für mich so an, als könnte man wirklich so mit so 5000 Mal so richtig so bap, 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 bap. Und das wird sich immer noch vom Feeling genauso anfühlen.
Es wird mit Sicherheit genauso sein.
Ja. Ist ganz lustig, weil wenn man irgendwie mal so etwas ältere italienische Autos oder sowas fährt, da weiß man, da sollte man dann vielleicht nicht mit der gleichen Kraft diesen Blinker betätigen.
Da eher so mit zwei Fingern und dann so vorsichtig und gucken, ob er da hängen bleibt, wo er gerade ist, oder ob er gleich einfach stumpf abfällt.
Genau, ja, richtig.
Ja, stimmt, ist dann doch ein bisschen anders bei dem. Das ist halt ein richtiger Offroader. Absolut. Obwohl das ja beim normalen Golf 2 mit Sicherheit genauso sein wird.
Ja, ich glaube auch. Das ist halt einfach, wie gesagt, ein Auto, wo man noch merkt, okay, das ist für immer gebaut.
Aber ich habe noch so ein kleines Detail, was noch passt zu der fehlenden Kreativität, die wir eben so ein bisschen bemängelt haben. Auf dem Handschuhfach, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ist ja so ein kleines Badge, so ein kleiner Schriftzug. Da steht auch immer noch Synchro einfach nur drauf, so wie es halt beim Standard, so wie er vom Werk gekommen ist, Golf 2 Synchro dann einfach draufstehen würde auch. Dass da nicht mal irgendwie so eine kleine personalisierte Plakette, oder nicht personalisiert, sondern für das spezifische Modell dann einfach, dass da Country draufsteht, Allround, was auch immer. Mhm. Da, finde ich, merkt man echt dran, dass die so im Interieur wirklich sich irgendwie keine Mühe mehr richtig gegeben haben oder halt vielleicht ja dann der Rotstift angesetzt wurde. Ich weiß es nicht genau, aber finde ich echt ein bisschen schade.
Ja, gebe ich dir recht. Und jetzt haben wir noch etwas zu verkünden, denn wir haben unseren ersten Werbepartner an Bord.
Werbung.
Kali kennen ja vielleicht einige von euch schon, inklusive mir. Ich muss gestehen, ich weiß so grundlegend, worum es da geht, aber ich habe es noch nie wirklich aktiv benutzt. Anders als du, denn du bist wirklich seit Jahren schon Kali-Nutzer.
So ist es. Ich habe es wirklich schon seit einigen Jahren und ich benutze es auch regelmäßig. Ich habe das eigentlich immer im Handschuhfach. Als BMW-Fahrer ist das vielleicht besser. Gerade bei älteren BMWs sollte man sowas in der Hinterhand haben. Das ist im Prinzip nur so ein kleiner OBD2-Adapter. Der ist nicht größer als so ein AirPod-Case, kann man also immer entspannt dabei haben. Die Software dazu hat man dann einfach auf dem Smartphone und dann kann man halt, wenn man unterwegs ist, gerade auf längeren Strecken, ist es besonders wichtig, mal eben schauen zu können, woran es vielleicht liegt, wenn dann doch mal eine Fehlerleuchte angeht oder irgendein Fehler geschmissen wird beim Wagen. Kannst du es mal eben schnell auslesen, einfach mal schauen, okay, ist es jetzt wirklich ein schwerwiegender Fehler oder ist es einfach nur irgendeine Kleinigkeit, die man mal eben löscht und danach ist alles wieder wie vorher. Und so kann man das ja eigentlich ganz gut dann mal eben einschätzen, was man jetzt machen muss oder ob man überhaupt weiterfahren kann oder vielleicht es doch lieber lässt und den Motor auslässt.
Ja, als BMW-Fahrer bist du natürlich Kummer gewohnt, ne?
Genau, so ist es. Was dann auch noch ganz praktisch ist, du kannst dir dann so Reparaturanleitungen dazu angucken. Wenn du also dann wieder zu Hause bist und dein Werkzeug am Start hast, kannst du das einfach mal angucken. Und mit diesen Reparaturanleitungen kannst du wirklich schon eine Menge selber einfach lösen. Wenn du jetzt nicht zwei linke Hände hast, dann...
So wie ich?
Ja, genau. Ich wollte es jetzt so nicht sagen, aber dann kannst du eigentlich schon eine Menge auch zu Hause selber damit lösen.
Okay, also du hast Fehlerdiagnose, du kannst auslesen, löschen, Reparaturanleitung, aber das ist noch nicht alles, denn ich weiß, dass man damit auch Tachostände auslesen kann, richtig?
Genau, richtig. Zu jedem Autokauf nehme ich das auch immer mit und dann kannst du eben schauen, weil der Kilometerstand, ich weiß nicht, ob die meisten das wissen, aber der wird ja auf mehreren Steuergeräten hinterlegt und da kannst du dann eben schauen, okay, ist vielleicht auf irgendeinem anderen Steuergerät ein ganz anderer Kilometerstand hinterlegt und dann kannst du relativ schnell eigentlich sehen, okay, irgendwas passt hier nicht, irgendwas wurde da auf jeden Fall mal manipuliert, da wurde mal was zurückgedreht und das ist natürlich sehr praktisch zu wissen, wenn du dir ein Auto gerade anschaust.
Absolut. Aber auch das ist noch nicht alles, denn es gibt auch noch die Möglichkeit, so ein paar Komfort-Features einzukodieren mittels Kali. Das haben wir tatsächlich schon mal zusammen gemacht.
Genau, das haben wir mal bei dir gemacht. Und das ist auch eine Sache, die ich eigentlich bei jedem Auto mache, wenn ich es gekauft habe, dass ich immer erstmal schaue, okay, was gibt es vielleicht doch noch für Features, was gibt es für Komfortfunktionen, die man einkodieren kann, die halt den Alltag vielleicht noch mal ein bisschen entspannter machen und du kannst das Auto noch mal so ein bisschen personalisieren.
Ja, und das Ganze funktioniert natürlich für alle gängigen Automarken, aber auch für Exoten. Ich habe mal hier in die Liste geschaut von Carly, also auch für so Marken wie Lexus oder sogar Buick. Also da sollte euer Auto auf jeden Fall dabei sein. Um ganz sicher zu gehen, schaut am besten nochmal unter mycarly.de nach. Da gibt es dann eine konkrete Liste mit den Autos und den entsprechenden Funktionen. Und es kann durchaus sein, dass ihr für einzelne Funktionen auch die Vollversion der App benötigt. Aber das ist kein Problem, denn aktuell könnt ihr mit unserem Code Achtung15, alles zusammengeschrieben, 15% auf alle Bestellungen bei Carly sparen. Also, ich wiederhole nochmal, Achtung15, 15% auf alle Bestellungen, ab sofort gültig bis Februar 2025. Und falls euch das jetzt zu schnell ging, kein Problem, wir verlinken euch alles nochmal in den Shownotes, da könnt ihr nochmal nachlesen und direkt auf den Link gehen. Und dann würde ich sagen, genug Werbung, jetzt geht's weiter mit der Folge. Ja, fühlst du dich jetzt auch wie so ein echter Influencer hier?
Ja, auf jeden Fall. Spätestens bei dem Code am Ende, also jetzt sind wir angekommen, jetzt ist es soweit.
Das ist dieser Influencer-Lifestyle.
Ja, ja, mega. Jetzt können wir jetzt auch vielleicht noch, ja, demnächst unser Frühstück vielleicht nochmal irgendwie hier in eine Story reinhauen.
Und oder unser OOTD.
Was?
Outfit of the day.
Ach, ja, ja, klar. Ja, logisch, klar. Da habe ich auf jeden Fall eine Menge zu bieten. Da werden die wildesten Farben immer an.
Also wenn ihr das sehen wollt, ne, schreibt uns, dann könnt ihr uns in Zukunft bei Instagram gerne mal begleiten, so wie so ein Tag bei uns aussieht, ne?
Ja, da sehe ich mich komplett. Ne? Ja, schön die ganze Zeit so das Handy hochhalten, so Selfie-Kamera an und die ganze Zeit, oh, jetzt mache ich das, jetzt bin ich hier.
Hallo Mäuse.
Ja, genau, hey, meine Mäuse. Ja. Ja, gute Idee auf jeden Fall.
Okay, wir widmen uns nochmal dem Interieur des Golf Country. Wir haben noch zu erwähnen, oder wir können noch erwähnen, es gibt Kurbelfensterheber, also keine elektrischen Fensterheber. Das Auto ist eher rustikal. Und das ist vielleicht tatsächlich noch etwas besonders, der Dachhimmel. Der ist aus so einem relativ interessanten Material. Ist kein Teppich. Eher so eine Art, ja, so eine Art Kunststoff oder so, ja, ne?
Also es sieht auf den ersten Blick ein bisschen ähnlich aus wie die Sitze, aber irgendwie dann auch nicht. Also es fühlt sich komplett anders an. Es ist auch so super hart irgendwie, das Material. Ja, wahrscheinlich kannst du es vielleicht irgendwie gut abwischen oder wie auch immer.
Wenn du mit deinen matschigen Händen oben gegen kommst oder mit deinen Gummistiefeln beim Einsteigen.
Ja, und wieder einen Handstand gemacht hast. Ja.
Ja, kann auch sein. Ja, und dann sind wir eigentlich schon fast am Ende. Ich könnte noch erzählen, weil ich das optisch ganz cool finde, das Auto hat grüne Tachobeleuchtung. Das war damals ja Standard und erst ein bisschen später kam dann damals diese blaue Beleuchtung.
Beim Golf 4, ne?
Genau, das war damals ja wirklich so übelst der letzte Schrei. Heutzutage,
Ich fand, das ging damals echt schnell, dass so viele sich das reingefriemelt haben im Nachhinein und schon die blaue Beleuchtung irgendwie nicht mehr cool war. Ja. Das war gefühlt so, weiß ich nicht, 1-2 Jahre, dass man dachte, ja, sieht eigentlich ganz gut aus und dann dachte man schon so, ja, nee, irgendwie.
Als das rauskam, war das so, wow.
Ja, genau.
War echt krass und dann aber super schnell hat sich das irgendwie abgenutzt, ne?
Ja.
Ja, wir können berichten, als wir das Auto gefahren sind, waren wir ungefähr so bei 74.500 Kilometern. Das kommt dann ja auch hin zu dem, was Matthias uns erzählt hat, wie viel er gefahren ist. Also das Auto ist wirklich in einem mega guten Zustand mit einer super niedrigen Laufleistung. Das sieht man auch. Und dann noch ein lustiges Detail. Das Auto hat keine Zentralverriegelung. Also das heißt, man schließt ab oder man drückt halt diese Türpins von innen runter. Das hatte ich damals bei meinem Golf 3 auch. Ich erinnere mich da, ich weiß immer noch genau, wenn Leute mitgefahren sind, die vorher noch nicht mitgefahren sind, habe ich immer gesagt, Knöpfe runterdrücken. Mhm. Und das konnte man hier eben auch machen. Und dabei ist mir aufgefallen, das ist jetzt wirklich absolut nerdmäßig, gebe ich auch zu, aber der eine Türpin bei diesem Auto, also 4 Türpins hat der, hinten Fahrerseite war ein anderer Türpin als an den anderen 3 Türen.
Ja, gut, wahrscheinlich mal irgendein Grobian. Ja. Abgebrochen dann, der war dann vielleicht doch ein bisschen zu aggressiv unterwegs. Und vielleicht ist der andere nicht mehr lieferbar, keine Ahnung.
Ja.
Man weiß es nicht.
Auf jeden Fall.
Oder falsch bestellt.
Weil das Auto ja sonst so pico dastand, denkst du so, okay, dieses kleine Detail, da hat man den richtigen nicht mehr gefunden.
Ja, das stimmt. Aber wo wir gerade bei der Rückbank sind, hast du dich hinten mal reingesetzt?
Na klar.
Das finde ich ja wirklich krass bei diesen älteren Autos, wenn du überlegst, dass es ja nur in Anführungsstrichen eine Golfklasse ist. Wie gut man da hinten noch sitzt, wie viel Platz da noch ist, ne? Wenn du heutzutage wirklich in so einen Golf 8 hinten rein, da muss schon echt gelenkig sein. Und bei dem, man sitzt da super gut drin.
Ja, tatsächlich. Ja. Also, du bist ja sogar 1,90. Also, ich mit meinen 1,83 saß da auch super drin. Und man hat halt das Gefühl, dass dieser Raum damals einfach noch mega gut ausgenutzt wurde, weil streng genommen reden wir über ein Auto, was gute 4 Meter ist, weil diese über 20 Zentimeter Reserverad ist ja nicht das Auto an sich, das ist ein Anbauteil. So, und in einem Auto von 4 Meter Länge, wo man so gut drin sitzt, ja, das gibt's heutzutage eher selten.
Ja, kann man ja auch gut vergleichen mit dem Ibiza, ne? Der hat ja eigentlich fast die gleiche Länge, oder war es ja, noch? Stimmt. Du hast gesagt, 4,5 Meter, glaube ich, war der, ne?
Ungefähr, ja.
Ja, der ist ja schon vom Innenraum deutlich mehr geschrumpft. Da sitzt man jetzt auch nicht per se schlecht drin, aber es kommt halt alles näher. Es fühlt sich alles irgendwie enger an, in dem so richtig luftig irgendwie. Auch weil die Scheiben ja immer noch so groß sind. Irgendwie finde das ganze Raumgefühl in diesen älteren Autos ist doch irgendwie immer deutlich, ja, angenehmer irgendwie.
Ja, definitiv. Also da brauchen wir nicht drüber reden, das finde ich auch. Und wenn wir jetzt schon dabei sind, lass uns auch noch einen Blick in den Kofferraum werfen, wenn man denn das Reserverad aufbekommt. Da gibt es nämlich noch eine Besonderheit, denn der Golf Country und auch der Golf Synchro, die haben einen kleineren Kofferraum als der normale Golf 2.
Und zwar ordentlich kleiner. Der Kofferraum vom Golf Country und dementsprechend auch vom normalen Golf Synchro ist bei 230 Litern.
Das ist schon Fassungsvermögen.
Ja, das ist wirklich klein. Also für einen Golf wirklich, das ist winzig, ne?
Ja.
Und der normale damals ohne Allrad hatte 345, also wirklich einfach 50% mehr.
Das
ist schon echt eine Menge Platz, ein Busse für einfach nur Allrad.
Ja, es liegt halt daran, dass unter dem Kofferraumboden quasi das Hinterachsdifferential untergebracht ist und man deshalb also den Kofferraumboden deutlich flacher designt hat.
Wo man aber ja, wenn du von hinten drauf schaust, die Hälfte von sieht.
Ja.
Die ist ja nicht wirklich im Kofferraum verschwunden.
Ja, also ich denke mal, das war tatsächlich einfach technisch notwendig, sonst hätten sie es nicht gemacht, ne?
Ja, die werden es nicht nur Spaß gemacht haben, mit Sicherheit. Nur es ist halt irgendwie skurril, wie viel Platz wirklich verloren gegangen ist. Nach unten an der Bodenfreiheit quasi und nach oben dann im Kofferraum.
Ja, also wenn man mit schwerem Gepäck reist, dann sollte man vielleicht doch ein bisschen mehr auf der Rückbank einplanen.
Oder sich doch vielleicht so einen Dachgepäckträger dann zulegen. Dann hätte man auch hinten wieder eine Verwendung für diese Schutzbleche, da wollte ich gerade sagen, oder diese Trittbretter da hinten.
Ja, das stimmt. Okay, ich würde sagen, das reicht zum Innenraum. Und jetzt schauen wir uns mal die technischen Daten von diesem Golf Country an.
Technische Daten.
Da gab es allerdings auch ein kleines Problem, ne?
Ach so, mit der Motorhaube, ja.
Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben die Bilder gemacht und haben gesagt, so jetzt gucken wir uns mal den Motor an. Ich war gerade im Innenraum und hast gesagt, ja, dann entriegel mal eben die Haube. Alles klar, ich habe entriegelt, du hast vorne rumgefummelt, ging nicht auf. Vielleicht Doppelentriegelung, wie bei BMW. Doppelt entriegelt. Nee.
Ich hatte tatsächlich direkt am Anfang schon den Hebel getroffen. Ich dachte, das müsste der Hebel sein, aber es hat sich halt nichts bewegt. Deswegen dachte ich, gut, muss falsch sein. Hat sich aber rausgestellt, dass diese Motorhaube einfach krass schwer ist. Weil ich die ganze Zeit dachte, ich wollte halt nicht so dran rumreißen. Also da dann doch nicht so grob, ne, wie du mich immer darstellst.
Jetzt doch zaghaft.
Genau, richtig. Und deswegen habe ich die nicht hochbekommen, irgendwie gefühlt, und habe dann da 2 Minuten rumgesetzt. Das ist doch der Hebel und alles, bis ich irgendwann gemerkt habe, okay, das ist einfach nur das Eigengewicht.
Ja, das Auto hat nämlich keine Haubendämpfer, also wie beim Golf 8 mittlerweile wieder, ne? Das heißt, man braucht ein bisschen Schmackes in der Arme, ein bisschen Spinat essen, bevor man diese Haube anhebt, dann klappt das auch.
Und wenn man dann die Haube erstmal geöffnet hat, sieht das irgendwie ein bisschen witzig aus, wenn du da reinschaust, ne?
Ja, ein bisschen ist gut, weil wir haben uns angeguckt und beide gedacht, okay, das sieht aber wirklich ganz, ganz komisch aus. Der Motor wirkt in diesem Motorraum extrem verloren.
Ja, also man denkt, da könnte ganz entspannt noch ein zweiter mit rein.
Klassischer Bimoto Golf Country.
Klar, natürlich. Man kennt's.
Ja, und das hat auch einen Grund, ne?
Ja, genau. Und zwar ist der Motor im Prinzip in der Position fast geblieben wie beim normalen, nämlich auf dem Leiterrahmen direkt. Und nur die Karosserie wurde weiter angehoben. Das wurde halt gemacht, damit die Antriebsstränge halt beibehalten werden konnten, weil sonst wäre der Wagen wahrscheinlich noch teurer geworden. Und dementsprechend ist halt die Karosserie hoch und der Motor ist noch an fast derselben Position wie vorher. Und das sieht halt einfach super skurril aus. Also du guckst echt erstmal rein und denkst, da fehlt was.
Ja, du da denkst ist gar keiner zu Hause. Die Motorhalter sind gebrochen und der ist noch unten abgesackt oder so.
Ist durchgefallen. Sieht das aus. Ja, ist wirklich so.
Ja, und jetzt können wir auch sagen, was für ein Motor das ist. Das ist ein 1,8 Liter Vierzylinder. Benziner aus dem ganz normalen Golf 2 Synchro. Der hat auch eine Motorkennung.
1P. Das war's. Ich finde das so witzig, wenn man überlegt, heute die ganzen Motoren, was die für Codes haben, diese ellenlang irgendwelche Zahlen, Buchstaben,
sonst was. Vor allen Dingen bei VW.
Ja, ja, genau. Und da war es einfach 1P.
Ja.
Fertig.
Und dieser 1P, der gilt tatsächlich als unzerstörbar. Also das ist wirklich Großserientechnik. Ja, ist halt ein Sauger mit, wir können es jetzt ja auch schon direkt sagen, 98 PS. 143 Newtonmeter maximal im Drehmoment. Jetzt nicht sonderlich hoch gezüchtet. Demnach ist auch überhaupt nicht überraschend, dass sehr viele Autos, die inseriert sind, sehr hohe Laufleistungen von über 200, teilweise über 300.000 Kilometer haben, was bei dem Motor aber bei entsprechender Pflege auch kein Problem ist.
Ja, aber das ist ja auch vollkommen klar, wenn du siehst, was der für eine Literleistung noch hat, der ist ja ganz weit weg von der Kotzgrenze. Also
Kotzgrenze.
Ja, sagt man doch immer ganz gerne so. Und wenn du jetzt überlegst, heutzutage aus dem 1,8 Liter, was da rausgeholt werden würde, das ist deutlich über 98 PS, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, wenn wir heute an die 13-Zylinder-Turbomotoren denken, die wir beide mega abfeiern.
Ne? Ja, genau.
Dann ist das schon eine ganz andere Literleistung, das stimmt.
Und die werden wir wahrscheinlich in 30 Jahren nicht unbedingt mit hohen Laufleistungen sehen. Zumindest nicht mit dem ersten Motor.
Sehr wahrscheinlich nicht, nee, ja. Da gebe ich dir recht. Wobei da auch wahrscheinlich nicht nur der Motor aufgibt.
Ja, wahrscheinlich schon, ja.
Okay, dann haben wir noch ein paar Fahrleistungen für euch. Die sind jetzt alles andere als bahnbrechend. Wer hätte es gedacht? Ein Topspeed von 155. Mhm. Und da hast du, glaube ich, rausgesucht, wie viel langsamer das ist als ein normaler Golf 2, ne?
Genau, als ein normaler Golf 2 Synchro. Also mit dem gleichen Motor, mit Allrad und so weiter, sind es 21 km/h, die da halt verloren gegangen sind, weil der Wagen halt höher gelegt wurde und nicht mehr ganz so windschnittig ist, ne?
Mhm. Beschleunigung von 0 auf 100 beträgt 12,3 Sekunden. Also wenn wir jetzt ans Autoquartett denken, auch das ist jetzt kein Supertrumpf, ne?
Nee, nicht wirklich. Die Karte musst du wahrscheinlich abgeben.
Ja, vermutlich schon. Wir können noch sagen, es gibt immer Allradantrieb. Das haben wir jetzt ja schon mehrfach erwähnt. Mhm. Und immer und ausschließlich 5-Gang-Handschaltung.
Und man muss ja auch dazu sagen, heutzutage ist es halt permanenter Allradantrieb. Ne? Es ist nicht so ein Hang-on-Krempel, wie es heutzutage gang und gäbe ist, sondern es ist wirklich immer Allrad.
Genau. Interessant wird es tatsächlich beim Gewicht. Denn da hast du dich ja übelste Sorte verschätzt, ne?
Bei der zulässigen Gesamtmasse oder was meintest du?
Genau, das ist ja klassisch das, wenn man fragt, wie viel wiegt dein Auto, dann sagt ja jeder immer erstmal das zulässige Gesamtgewicht.
Genau, wie wenn du mit 4 Personen unterwegs bist.
Genau.
Das ist ja das, was interessant ist für einen. Ne?
Inklusive Gepäck.
So.
Logisch.
Ja.
Das ist das, was man wissen will.
Genau.
Denn ihr müsst euch das so vorstellen, wir sind da so mit rumgefahren und dann irgendwann kamen wir aufs Gewicht und haben wir so gesprochen und du kamst, naja, was meinst du, was der wiegt? Der ist schon schwer, ne? Ich hab gesagt, ja, weiß ich nicht. Kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der so mega schwer ist, weil man darf ja nicht vergessen, da ist ja noch gar keine Sicherheitstechnik verbaut und so. Ja, und da hat Luca so verschätzt. Und ich weiß nicht, was schätzt du denn? Was hast du gesagt?
1,5 noch was? Ja. So gute. Ja, ich habe irgendwie komplett geschlafen. Ich habe an diesen Leiterrahmen gedacht und irgendwie diese Verstärkung und den ganzen Krempel da und habe gedacht, ja, das muss ja alles unnormal viel Gewicht bringen. Habe aber überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass ja ein Golf 2 als Basis ist und der ja logischerweise nicht viel wiegt. Ja, und deswegen lag ich dann leicht daneben.
Ja, denn das Leergewicht vom Golf Country beträgt 1245 Kilo und das ist tatsächlich, wenn man das heutzutage mal so sich auf der Zunge zergehen lässt, gar nicht viel und auch gar nicht so viel mehr als ein Golf Synchro damals wog. Ich habe mal nachgeschaut, frühe Modelle vom Synchro, die lagen bei 1090 Kilo, später dann bei 1145 Kilo. Also das Mehrgewicht im größtmöglichen Falle lag bei 155 Kilo. Das finde ich jetzt angesichts dessen, was alles verbaut wurde, beziehungsweise zusätzlich angebaut wurde, gar nicht so viel. Ja, also hast du auch noch was dazu gelernt. Ist doch auch schön.
Ja, auf jeden Fall.
Man lernt ja nie aus, ne? Und wir können auch noch erzählen, dass es offiziell nur den Golf Country mit diesem einen Motor gab, dem 98 PS Benziner. Aber wenn ihr aufmerksam zugehört habt, dann werdet ihr euch vielleicht erinnern, dass wir ganz am Anfang ja von der Wolfsburg Edition gesprochen haben, wo ich schon gesagt hatte, dass die den GTI-Motor hatte. Und da denkt man sich ja, yo, GTI-Motor, da war wahrscheinlich richtig einer zu Hause. Ja, nicht so ganz, ne?
Ja, der Zugewinn waren tatsächlich 9 PS. Also der GTI-Motor hat 107 PS und wie gesagt, der Standardmotor hat 98.
Ja, also da hätte ich mir jetzt auch mehr von versprochen, wenn man hört GTI-Motor. Gut, ja,
okay. Also ich glaube, in Speedrausch kommst du da jetzt nicht unbedingt mit.
Wahrscheinlich nicht. Und man muss ja auch erstmal einen der 50 überhaupt finden. Es soll übrigens auch noch andere Umbauten gegeben haben, also unter anderem Diesel oder auch 16V-Version, dann eben doch mit mehr Leistungen. Aber das war dann alles Marke Eigenbau, also nichts Offizielles. Offiziell gab es eigentlich nur den Golf Country mit einem Motor.
Dem 1P.
1P, richtig. Und ganz am Ende dieses Kapitels, da reden wir auch immer noch mal ganz kurz über Preise. Und das finde ich interessant, denn ich habe mir mal die Marktlage angeschaut. Bei Mobile zum Zeitpunkt dieser Aufnahme sind ungefähr 68.000 VW Golf inseriert. Alle Baureihen jetzt, ne?
Deutschlandweit, oder?
Ja, also deutschlandweit, inklusive Unfaller und sonst was, okay, ne? Also alles klar, 68.000. Was schätzt du, wie viele davon Golf Country waren?
Ich weiß es leider schon, du hast es mir schnell, und ich habe es mir tatsächlich gemerkt.
Oha.
31.
Ja, also ich finde dieses Verhältnis so krass, ne? Also 68.000 Golf, 31 davon Golf Country. Also ihr merkt schon, richtig, richtig selten. Ne? Mhm. Also da ist einfach, das ist seltener als die meisten Supersportwagen, bei Mobile zumindest. Preislich geht's los bei ungefähr 6.000 Euro, aber das sind dann auch wirklich die abgeschimmelten.
Also die Projekte für Bastler.
Ja, für
Projekte.
Bastler, genau, wenn man Bock drauf hat.
Genau.
Und der Großteil der Fahrzeuge, der liegt dann so zwischen 10.000 und 14.000, auch mal 15.000 Euro. Das ist so, da sind so die meisten angesiedelt.
Das sind dann so die Autos, die man halt so normal fahren würde, sag ich mal.
Genau,
also jetzt keine zum Wegstellen. Keine
Museumsstücke.
Genau, sondern so die normal genutzt wurden, jetzt nicht runtergerudert sind.
Genau. Und dann gibt es auch noch Top-Exemplare. Die kosten dann auch mal über 20.000 Euro. Das sind aber eher die Ausnahme dieser Autos. Wobei man jetzt sagen muss, also ich weiß auch nicht, wie viel Matthias bezahlt hat. Wird es jetzt hier auch nicht verraten. Aber ich kann schon sagen, und ich glaube, da stimmst du mir zu, dass unser Auto auf jeden Fall ein Top-Exemplar ist.
Ja, definitiv. Also mit dem Zustand wirst du, glaube ich, nicht so viele andere finden.
Auch nicht mit der Laufleistung übrigens, weil wir haben ja gesagt, unter 75.000. Und das Auto, was ich jetzt gefunden habe, mit der zweitniedrigsten Laufleistung, das waren 98.000. Aber der Großteil wirklich Richtung 200 oder sogar über 200.
Was ja echt für den Wagen spricht, ne?
Ja, auf jeden Fall. So, und jetzt haben wir ganz viel über die technischen Daten, über Preise und alles andere gesprochen. Jetzt wollen wir aber endlich losfahren.
Fahren.
Ja, wir haben ja eben schon gesagt, das erste ist so dieser Einstieg, super bequem, da sitzt du drin, bisschen Ernüchterung, zumindest bei mir, einfach so, weil man denkt, okay, ein bisschen mehr, hätten sie sich hier irgendwie schon ein bisschen mehr Mühe geben können vielleicht. Dann lässt du das Auto an, übrigens den Zündschlüssel finde ich auch richtig cool, ne? Diese alten VW-Zündschlüssel mit diesen, ja, ausgestanzten Logos.
So richtig eingelassen ist noch.
Genau, und dann so einem schwarzen Rand drumherum, finde ich schon cool. Steigst rein, Motor springt an, haben wir eben schon gehört, wie der klingt. Und das Erste ist halt wirklich, was mir aufgefallen ist, alles funktioniert super einfach, super intuitiv. Kupplung, einfach, Fünfgang-Handschaltung, etwas knochig, aber jetzt keine langen Wege. Weil gerade so bei 90er-Jahre-Autos ist das so ein Ding, wir denken gerne mal an Mercedes oder so.
Denken wir nicht gerne.
Ersten oben links hat und dann zweiten, da hast du gefühlt schon genau irgendwie dir den Arm ausgekugelt. So. So ist es da nicht. Wie gesagt, etwas knochig, aber das passt irgendwie so zu diesem robusten Charakter. Und für alle, die vielleicht noch nie einen etwas älteren VW, beziehungsweise ist ja auch noch bei modernen VWs, es gibt nur noch kaum Handschalter, fällt mir gerade auf. Also die nicht so häufig VW fahren. Rückwärtsgang, da drückt man drauf und dann ist der ganz vorne links. Das ist auch beim Country so.
Ich wollte aber noch mal ganz kurz zum Anfahren quasi zurück oder zum Start. Was ich ganz witzig finde, du sitzt halt drin und normalerweise hat man es ja immer, wenn man so ein neues Auto fährt, also nicht ein neues Auto, sondern ein Auto, was man vorher noch nicht gefahren ist, dann guckt man sich erstmal eben kurz an, okay, die Gänge sind so angeordnet, wie ist alles so, was stelle ich ein, mir erstmal den Sitz einstellen und so weiter. Und das kam einem sofort alles vertraut vor. Es war alles so ganz Standard, so guckt, ah ja, okay, alles klassisch VW, bababab, man. Gefühlt in 10 Sekunden hast du alles einmal so abgearbeitet im Interieur, denkst, okay, gut, kann losgehen. Und dann guckst du wieder nach oben und das ist irgendwie, weiß ich, für den Kopf super schwer zu verarbeiten. Ich finde, das sieht so skurril alles, wieder skurril, perfekt. Prost.
Ich glaube, die Leute hören eh schon nicht mehr zu. Ja. Also wenn die dieses Trinkspiel gemacht haben,
sind raus.
Dann stehen gar nichts mehr.
Ja, aber dann guckst du halt raus und es ist so super vertraut und irgendwie auch überhaupt gar nicht. Weil du sitzt so hoch, es ist ja wirklich viel höher. Es ist ja nicht so ein bisschen, dass du sagst, ja, ein bisschen höher auf dem Boden, sondern du hast dieses ganz normale Interieur vor dir, alles ist so vertraut und dann guckst du raus und denkst irgendwie, sitzt du doch in was anderem. So ein Lada Niva oder irgendwie sowas, finde ich, ist das eher vom Feeling. Und dann guckst du aber wieder rein, aber nee, das ist ja alles von VW. Also irgendwie, weiß nicht, ich finde das echt schwer zu verarbeiten.
Ja, dann sind wir wieder dabei, ne? Was ich eben schon ein paar Mal gesagt habe, als würde dir irgendwie so dein Auge einen Streich spielen.
Ja,
du
genau.
Denkst so, das passt gar nicht so gut. Aber es passt ja schon.
Ja, und das Lustige ist, finde ich, das ging halt die gesamte Zeit so. Also immer wieder, nicht jetzt durchgehen, aber du hast immer mal zwischendurch wieder diesen Moment gehabt, wo du gedacht hast, irgendwie ist das komisch so. Es sieht alles so anders aus. Dieser Blickwinkel ist einfach super ungewohnt. Gerade wenn neben dir vielleicht so ein anderes Auto stand und du denkst so vom Gefühl, ich sitze ja ganz normal in einem Golf 2 gerade und dann guckst du rüber und denkst, warum sitzt denn der da unten? Das macht überhaupt keinen Sinn. Und
absolut.
Ist echt mega witziges Gefühl.
Ja, und jetzt haben wir ja schon geklärt, also erstmal ist das alles super unspektakulär vom Fahren. Wo ich tatsächlich positiv überrascht war, ist der Motor. Denn klar, 98 PS, klingt jetzt ja ehrlich gesagt nicht nach einer wirklichen Rakete. Und das ist der Wagen auch nicht. Müssen wir uns auch nichts vormachen. Aber ich hätte schon gedacht, mit einem 98 PS Sauger, dass sich das Auto ziemlich zäh fährt. So wirklich so, bis er dann mal in die Gänge kommt. Er war gar nicht so langsam oder zäh wie erwartet. Mhm.
Passend dazu habe ich einen kleinen Auszug aus dem Verkaufsprospekt auch.
Ah ja.
Ich zitiere: Darüber hinaus erweist er sich mit seinem 98 PS Motor als temperamentvoll.
Ah ja. Ja.
Also, ich gebe dir vollkommen recht. Ich habe auch erst gedacht, der könnte wirklich ein bisschen zäh sein. Finde ich gar nicht. Der Motor passt super gut zu dem Wagen. Also, es ist wirklich, der fällt überhaupt nicht negativ auf. Ist jetzt nicht, dass du denkst, ich möchte damit jetzt mal richtig abgehen, aber es passt alles. Aber temperamentvoll finde ich jetzt nicht unbedingt das richtige Wort.
Ah, da hat sich die Marketingabteilung wieder richtig ins Zeug gelegt.
Also, ein Fenster gelegt, würde ich sagen.
Freizeitmobil für Individualisten haben sie gedacht, falls ich da jetzt noch nicht die Leute abgeholt habe, dann schreibe ich noch rein, temperamentvoll, und spätestens dann ist das Ding verkauft.
Ja, klar.
Also jetzt, dann sagst du später irgendwie so am Stammtisch, naja, ich bin hier mit meinem Golf, ne, aber dem temperamentvoll.
Ja, genau, dem, ja. Wir wissen alle direkt Bescheid.
Oi, oi, oi.
Der 98er. Ja.
Der 1P, ne?
Ja, genau. Ja. Richtig. Nee, aber wie gesagt, es ist echt ein super guter Motor. Da kann man echt absolut nichts dran aussetzen. Man würde ja echt denken, so 98 PS Saugmotor, was soll da passieren? Aber ja, lässt sich super gut bewegen.
Wir müssen natürlich aber auch fairerweise sagen, wir waren jetzt fast ausschließlich im Stadtverkehr unterwegs. Wir sind nochmal so eine Schnellstraße gefahren, auch da super. Aber wir sind jetzt auch nicht auf die Autobahn gefahren. Wir versuchen uns ja auch immer so ein bisschen so dem anzupassen, wo so ein Auto eventuell bewegt wird. Ich glaube, auf der Autobahn, wir haben es vorhin gehört, 155 km/h Topspeed, da fühlt sich das Auto jetzt wahrscheinlich nicht zu Hause. Also haben wir eher eine ausgedehnte Stadtrunde gedreht. Und da hat das wirklich richtig gut harmoniert. Lustig war noch die Lenkung. Ich bin am Anfang gefahren. Auf dieser einen Ausfallstraße habe ich dir dann mal gezeigt, wie direkt die so ist. Ne? Mhm. War schon krass.
Ja, war echt übel. Wurde richtig durchgeschüttelt. Also, oder halt auch nicht.
Ihr müsst euch das so vorstellen. Du hast dieses Lenkrad, das Sportlenkrad, ne? Ohne Airbag, denken wir dran. Und du kannst wirklich so links, rechts so ohne dass das Auto halt reagiert.
Ne? Ja, auch da wieder, genau wie in diesen Filmen damals, hatte ich ja schon mal gesagt in einer Folge, wo die dann sitzen, wird von vorne so gefilmt ins Auto rein und dann sitzen die da, machen die ganze Zeit mit den Händen so links, rechts und fahren einfach nur geradeaus irgendeine Straße lang. Genauso habe ich mich da auch gefühlt.
Ja, also ich würde sagen, man könnte das verbuchen unter die Lenkung hat Spiel.
Ja, könnte man so sagen. Aber nicht irgendwie unangenehm viel Spiel oder sowas. Also ich finde jetzt nicht, dass er irgendwie, dass du denkst, du hast keine Rückmeldung oder irgendwas.
Ja, das stimmt. Und was sagst du zum Fahrwerk?
Das war der Punkt, der mich am meisten überrascht hat und am meisten begeistert hat. Extrem komfortabel, also wirklich super angenehm zu fahren. Und trotzdem finde ich so diese, ja, die nötige, ja, wie nennt man das, Straffheit? Gibt's das Wort?
Ja, ich glaube schon.
Ja, ne? Also es ist nicht so, dass man, also ich hätte viel mehr vermutet, als ich den Wagen gesehen habe, dass der so extrem wankt, dass man wirklich um die Kurven fährt und die ganze Zeit das Gefühl hat, man sitzt in so einer Badewanne oder irgendwas. Und das hatte der halt absolut gar nicht. Also er liegt wirklich stabil auf der Straße, verleitet nicht zum Kurvenräubern, ist vollkommen klar, aber das sollte einem ja auch bewusst sein, wenn man den Wagen sieht. Aber total angenehm, also richtig ausgewogen. Ich finde, gefühlt besser als ein normaler Golf.
Ja, also ich muss jetzt nochmal überlegen, wann ich das letzte Mal so einen Golf gefahren bin, weiß ich jetzt nicht. Aber ich gebe dir vollkommen recht, ich fand das Fahrwerk auch überraschend gut. Also man sagt ja oft, wenn ein Fahrwerk komfortabel ist, dass es weich ist. Also weich wird gleichgesetzt mit komfortabel. Finde ich eben nicht so, weil weich ist weich und komfortabel ist komfortabel. Natürlich gehen die irgendwo ineinander über.
Aber weich führt ja oftmals dazu, dass der Wagen halt so aufschwimmt.
Genau.
Und das ist halt scheiße. Also es ist halt kein gutes Gefühl.
Richtig.
Und das hat er halt gar nicht.
Und gerade weil dieses Auto ja nun, haben wir auch schon mehrfach jetzt gesagt, so aussieht, als würde es auf Stelzen stehen, könnte man ja erst recht vermuten, dass wenn du die erste Kurve fährst, dass das Auto sich halt auch so neigt wie so eine Ente oder so. Und das ist überhaupt nicht der Fall. Also, auch wenn es komisch klingt, du hast es ja eigentlich gerade schon auf den Punkt gebracht, es ist komfortabel, aber trotzdem irgendwo auch straff.
Ja, und das ist auch so ein Punkt, der auch nochmal wieder für den Zustand von dem Wagen spricht. Es fühlt sich alles auch sehr fest an. Du hast keinen Rappel, nichts Ausgeschlagenes. Alles ist halt so, wie es sein muss, so wie es wahrscheinlich damals war, als er vom Band gelaufen ist. Vielleicht sogar noch besser. Man weiß ja nicht, was für Teile da verbaut. Und manchmal ist es ja über die Jahre, dass sogar die Ersatzteile eher besser geworden sind. Also es ist alles super, ja, im Top-Zustand einfach.
Ja, 100%. Mit einer kleinen Ausnahme vielleicht, die Bremse. Die fühlte sich doch etwas für meinen Geschmack lasch an.
Ja, ich finde, man hat ziemlich lange ins Leere getreten, bis dann wirklich mal was passiert ist.
Du musstest schon wirklich doll und weit aufs Bremspedal treten.
Und vorausschauend fahren, auf jeden Fall.
Machen wir ja immer.
Ja, klar, natürlich. Aber gerade so in der Stadt, wenn mal irgendeiner schnell so vor dich noch zieht, ja, muss gut reagiert haben, weil trittst wirklich eine Weile erstmal ins Nichts.
Und ich habe extra nochmal nachgeschaut, das Auto hat vorne Scheiben und hinten Trommelbremsen. Aber vielleicht, Matthias, vielleicht müsste man da nochmal gucken, ob die mal wieder ein bisschen erneuert werden müssen.
Ja, würde ich auch sagen. Vielleicht auch irgendwie ein bisschen Luft im System oder irgendwas. Ich weiß es nicht genau, aber irgendwas ist da auf jeden Fall nicht so perfekt.
Ja, aber das ist tatsächlich das Einzige, was mir irgendwie negativ aufgefallen ist, weil davon ab fährt das Auto mega solide und wirkt vor allen Dingen auch so, haben wir ja eben schon im Innenraum gesagt, wirkt halt auch so, als würde das auch noch 30, 40 Jahre einfach weiter solide fahren, so, ne, bei entsprechender Wartung.
Absolut. Und ich finde auch, wir sind ja dann so eine Runde gefahren und haben dann einfach entspannt auch irgendwann einfach nur gequatscht, so über Gott und die Welt, sag ich mal, bei der Stadtrunde. Und man hat irgendwann so vergessen, dass man in was Speziellem sitzt und vor allem auch was Älterem sitzt. Ja. Und das spricht auch mal extrem, finde ich, für ein Auto, dass du nicht diese Konzentration hast, dass du sagst, oh scheiße, hoffentlich treffe ich den Gang, hoffentlich mache ich das richtig, sondern du fährst einfach ganz normal, als wenn es ein ganz normales Auto wäre, was es ja auch irgendwo ist, von der Basis zumindest her. Und vergiss dann, dass du in sowas Speziellen sitzt.
Nicht so, wie wir es beim Citroën Traction Avant
hatten, richtig.
Wo man und die ganze Zeit so angespannt war.
Ja, ja, das absolut. Hatte man gar nicht. Und dadurch ist der Wagen halt absolut nutzbar. Das finde ich halt auch wieder cool.
Ja, es ist halt komplett unstrapaziös, das muss man sagen. Einen Punkt müssen wir natürlich aber auch noch erwähnen, einfach nur der Vollständigkeit halber. Also, wir haben es eben schon gesagt, wir waren hauptsächlich in der Stadt unterwegs. Was aber auch bedeutet, wir sind jetzt nicht ins Gelände gefahren. Und das hatte mehrere Gründe. Der erste und wahrscheinlich auch der wichtigste Grund, es ist nicht unser Auto und da will man natürlich jetzt überhaupt nicht irgendwie irgendwas riskieren. Dann kommt natürlich noch hinzu, dass wir jetzt 12-mal gesagt haben, in was für einem Top-Zustand das Auto war. Und ich habe sogar damals Bilder beim Kauf vom Unterboden gesehen. Auch da sah das aus wie geleckt. Da wollen wir jetzt nicht die sein, die damit irgendwie in die Sandgrube fahren. Auch wenn es natürlich grundsätzlich, weil wir jetzt auch so viel drüber gesprochen haben, das Ding sieht aus nach Gelände und sonst was, könnte man jetzt denken, ja gut, dann sollte man das auch machen. Haben wir nicht gemacht.
Mhm. Aber auch da muss man sagen, er war auch gar nicht so richtig fürs Gelände gedacht. Also rein vom Konzept her sieht er zwar stark danach aus, aber es wurde eigentlich nichts dran verändert, um ihn geländegängiger zu machen. Also er hat zum Beispiel keine Differentialsperre. Und auch damals in den Prospekten wurde auch gar nicht groß davon gesprochen, dass der jetzt irgendwie übelste Geländeeigenschaften, sondern eher dieses, was hast du gesagt, Auto für Individualisten?
Ja.
Genau, so ein Freizeitmobil. Freizeitmobil so. Also es wurde nicht irgendwie einem vorgegaukelt, okay, du kannst damit jetzt, weiß ich nicht, irgendwo hochkraxeln oder sonst was, sondern es war halt wirklich so ein Lifestyle-Ding, also eher so ein optisches Feature, sag ich mal.
Und das passt ja dann wieder zu dem heutigen SUV-Trend, denn dann sind wir da wieder. Auch die sind ja eigentlich in der Regel nicht fürs Gelände ausgelegt, sehen einfach nur so aus. Damals war das natürlich noch eine andere Wahrnehmung, denn den Leuten wurde natürlich, oder das hat impliziert, dass man denkt, ja gut, der ist hochgelegt, der hat Allrad, damit kann ich ins Gelände. Und meine Kolleginnen und Kollegen von Autobild haben das Auto tatsächlich im Jahr 1990 getestet und ich habe mir das alles nochmal angeschaut, gegen den Suzuki Vitara damals und ja, da hat der Golf Country nicht so gut abgeschnitten. Geschrieben wurde, der Golf kommt jenseits des Asphalts viel schneller an seine Grenzen. Seine Bodenfreiheit ist zwar im Prinzip nicht schlecht, doch die Hinterräder sind einzeln aufgehängt. Ergebnis, der Golf sitzt sehr schnell auf und kommt mit seinen Sommerreifen kaum selbstständig frei. Ja, von daher würde ich sagen, nicht so wild, dass wir nicht ins harte Gelände gefahren sind und nur in der Stadt waren. Denn da macht der Wagen richtig Spaß und er kam auch noch gut an. Ne?
Ja, aber genau darauf wollte ich eigentlich hinaus, was du eben noch gesagt hattest mit den SUVs. Es ist ja so, dass der Wagen halt für die Straße im Prinzip konzipiert wurde und nicht fürs Gelände. Und ich glaube, genau das hat ihm auch so gut getan. Deswegen fährt er auch so gut auf der Straße. Weil ich glaube, wenn er jetzt so krampfhaft auf Offroad gegangen wäre, wäre er wahrscheinlich in vielen anderen Belangen dann im Stadtverkehr wieder nervig gewesen. Und das hat er halt gar nicht. Dadurch fährt er sich wie normaler, hat aber diese lustige Optik halt.
Ja, das stimmt. Und diese lustige Optik, wie gesagt, kommt gut an, denn wir wurden mehrfach angesprochen beim Fotos machen, kam direkt einer auf uns zu und meinte, ja, hier ist das ein 91er. Ich habe das im ersten Moment gar nicht so richtig geschnallt, was er von mir will. Er meinte natürlich 91er Baujahr. Mhm. Ich hatte einfach eine lange Leitung. Und dann haben wir gesagt, jo, ist es. Und dann meinte er, ja, cool, so einen wollte er damals mal kaufen.
Hat er aber scheinbar nicht gemacht, ne?
Ja.
Aber es schien so, als hätte er sich ein bisschen geärgert. Dann noch genauer geguckt, weil das ist schon ein cooles Ding.
Ja, und vor allen Dingen unser, wie gesagt, auch in diesem mega guten Zustand, ja. Mhm. Und dann, als wir auf unserer Stadtrunde waren, sind wir da doch abends noch durch die Straßen gefahren und da haben auch die Mädels hier, da kam das Auto auch gut an, ne? Mädels haben drauf gezeigt, so. Und auch wenn ich jetzt mir natürlich wünschen würde, dass das wegen uns war, ich vermute, es war eher
im Auto, ja.
Eher wegen des Autos, ne?
Ich glaube auch, ja.
Gut, so viel zu unseren Fahreindrücken. Es sei denn, du hast jetzt noch was Wichtiges.
Nö.
Dann würde ich sagen, springen wir rüber zum Fazit.
Fazit.
Dann versuche ich mal, meine Gedanken zum Golf Country zusammenzufassen. Also erstmal finde ich es schon mal super charmant, diese ganze Geschichte hinter dem Auto. Also ich mag es einfach so, ja, so Außenseiterautos, weil wir haben es ja am Anfang gehört, eigentlich ist es ein Auto, was es gar nicht hätte geben sollen. Das macht es mir einfach schon mal grundsätzlich sympathisch. Es ist was man nicht jeden Tag sieht. Deshalb grundsätzlich einfach schon mal ganz cool. Die Optik finde ich, und jetzt sage ich es nochmal, skurril, ist jetzt alles andere als schön. Also ich würde nie sagen, dass er jetzt wirklich schön ist. Er sieht irgendwie fast schon komisch aus. Aber das macht es halt besonders. Also du guckst das Auto an und du bleibst auf jeden Fall irgendwie mit dem Blick hängen. Das finde ich mega. Weniger gut finde ich den Innenraum, weil da hat man wirklich das Gefühl, auch das haben wir eben schon mal gesagt, entweder ist ihnen die Kreativität, aber wahrscheinlich eher das Geld ausgegangen. Weil da hat man wirklich das Gefühl, es wurde ja fast gar nichts gemacht. Außen so spektakulär, innen so unspektakulär. Das finde ich schade. Vom Fahren war ich richtig überrascht. Nicht im Sinne von, dass der irgendwie mega abgeht oder super emotional war, aber das Fahren, ob es nun daran lag, dass es unstrapaziös war, es hat irgendwie mehr Spaß gemacht, als ich gedacht habe. Und damit kann ich die Frage auch schon jetzt mir selber stellen und vorwegnehmen. Hatte ich Fahrspaß? Ja, überraschenderweise ja, weil es macht einfach Spaß, damit durch die Gegend zu fahren und zu sehen, dass die Leute auch irgendwie positiv auf dieses Auto reagieren. Und das ist irgendwie auch schon so mein Fazit dann. Es ist ein mega spezielles Auto, mit dem man auf jeden Fall auffällt, das aber irgendwie so, ja, noch leistbar ist, sowohl in der Anschaffung als auch im Unterhalt und dadurch so ein richtig, richtig cooler Alltagsklassiker.
Ja, das stimmt. Ja, was ich so cool finde an dem Wagen ist auf jeden Fall, dass er seiner Zeit komplett voraus war. Absoluter Vorreiter von dem heutigen Trend, der ja auch schon wirklich sehr, sehr lange anhält. Ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, okay, danach wurden dann 3-4 Jahre SUVs gefeiert und dann war es das schon wieder. Es ist ja bis heute einfach ein anhaltender Trend, der ja immer mehr Ausmaß nimmt eigentlich. Also mittlerweile sind Verkaufszahlen ja von einem T-Roc über einem Golf zum Beispiel. Und das, finde ich, zeigt eigentlich, wie genial die Idee damals schon war. Vielleicht ein bisschen zu sehr in diese Offroad-Richtung vom Optischen gegangen, anstatt einfach nur zu sagen, okay, wir haben einen höheren Einstieg und der ist wieder ein bisschen auf Edel, was ja vielleicht in der Chrome Edition so ein bisschen die Idee war, aber dafür einfach zu teuer war. Aber grundsätzlich halt ist es ein Auto, was super speziell aussieht und trotzdem komplett normal nutzbar ist. Und das macht den Wagen halt einfach aus, finde ich. Also du hast dieses Besondere, kannst aber damit überall hinfahren. Also musst nicht halt dir Gedanken machen, okay, kann ich da jetzt damit hin, kann ich das machen, wie auch immer. Kannst auch ganz normal fahren, ganz normal nutzen und hast trotzdem ein super außergewöhnliches Auto. Und das finde ich einfach so cool an dem Wagen. Wie du auch schon gesagt hast, per Definition würde ich jetzt nicht sagen, dass er schön ist. Es ist kein schönes Auto, aber ein mega cooles Auto. Es hat einfach Style, irgendwie damit rumzufahren. Und man hat es ja auch an den Reaktionen gemerkt von den Leuten, es kommt gut an, das Auto, es ist irgendwie sympathisch. Vielleicht, weil er irgendwo, ich will nicht sagen hässlich ist, aber irgendwie schon ein bisschen komisch einfach aussieht. Und das macht ihn halt irgendwie dann wieder so außergewöhnlich und cool in dem Moment. Was ich auch ganz schön fand, ist, dass die damals schon, obwohl die ja beim Marketing immer so ein bisschen sehr auf die Kacke gehauen haben, dass sie trotzdem halt nicht versucht haben, ihn so zu verkaufen, als wäre er jetzt der übelste Offroader, was er ja nun mal nicht ist. Und das haben sie auch ganz offen so kommuniziert. Das finde ich auch ganz schön, weil das auch oftmals ja eher nicht der Fall ist, dass dann eher ein bisschen übertrieben wird in allen Belangen. Ja. Sonst zum Fahren hast du im Prinzip alles gesagt, da kann ich dir nur zustimmen. Im Großen und Ganzen auf jeden Fall ein Auto, was ich echt lange nicht auf dem Zettel hatte und jetzt, seitdem ich ihn gefahren bin, irgendwie mit anderen Augen so ein bisschen sehe und richtig cool finde einfach. Und Dementsprechend kann ich auch sagen, hatte ich Fahrspaß? Absolut.
Also dieser vorletzte Satz von dir, den finde ich eigentlich auch, das habe ich auch so gedacht, als ich jetzt nochmal alles habe Revue passieren lassen. Das Auto kennt man so, aber es war für mich wirklich so vollkommen außerhalb des Radars, aber seitdem ich das Auto gefahren bin, finde ich es nochmal deutlich cooler als vorher.
Ja, ist deutlich gestiegen so in der Gunst, ne?
Ja. So, das war Folge 13. Vielen Dank an dieser Stelle erstmal an Matthias fürs Bereitstellen des Autos. Hat richtig Spaß gemacht. Vielen Dank auch an dich, Luca. Mir hat es auch Spaß gemacht, diese Folge aufzunehmen. Und an euch noch eine Bitte, bevor ich mich hier verabschiede. Ihr wisst ja, wir sind auf euch angewiesen, von daher gerne eine Bewertung für den Podcast dalassen, natürlich auch abonnieren, Sterne dalassen. Ihr könnt Rezensionen schreiben, zumindest bei Apple Podcast. Bei Spotify könnt ihr jetzt neuerdings Kommentare dalassen. auch das gerne alles machen, denn alles hilft. Ihr wisst ja, für euch ist es nur ein ganz, ganz kleiner Schritt, dauert ein paar Sekunden, aber für uns ist das sehr, sehr wichtig, denn nur so können wir weiter wachsen und immer mehr Leute erreichen. Ja, und das war eigentlich das Wort zum Sonntag, hätte ich beinahe gesagt, das war mir nochmal wichtig. Wir können, glaube ich, noch einen kleinen Teaser geben, oder? Auf die nächste Folge?
Ich finde, das haben sich die Hörer jetzt mal verdient, weil die letzten beiden Male waren wir da ein bisschen geizig mit den Teasern.
Das stimmt, ja.
Beziehungsweise haben, glaube ich, sogar meines Wissens gar nichts richtig angeteased, außer einmal so getan, als wenn und dann halt doch nicht. Diesmal sollten wir es machen.
Ja, okay. Dann machen wir es folgendermaßen. Was können wir sagen? Es ist ein Traumauto, ich glaube von uns beiden, und zwar aus unserer Jugend.
Absolut, ja. Ich glaube, auf den Termin haben wir beide uns riesig gefreut.
Ja, und ich schau mal, lass mal kurz im Kopf Revue passieren. Ich glaube, es ist das zweitstärkste Auto, was wir bisher im Podcast gefahren sind.
Ja, tatsächlich, ja. Also von den Folgen, die wir gestreut haben bis jetzt.
Ne? Richtig.
Kann man auch dazu sagen.
Absolut. Auch ein Teaser. Ja, also da könnt ihr euch ganz besonders drauf freuen, auf die Folge 14 in 2 Wochen. Und wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.